Und bin dann einfach weitergefahren. Und ja, ich habe dann, der Regen wurde stärker und stärker. Und ich habe echt mit diesem Berg geredet. Ich habe gesagt, bitte tu mir einen Gefallen nach alledem. Bitte lass mich doch einfach durch. Und ich kam oben auf den Gipfel an und dann, ja, nach einer Tasse Tee mit meinem Bekannten dort und mit ein paar Hippies, die an der Straße, am Straßenrand standen, die hatten dort ihr Camp aufgeschlagen. Die haben wir nachts um 12 an ihren Bus angeklopft und gesagt, hier habt ihr nicht mal eine Tasse warmen Tee. Und haben wir da oben angestoßen und dann auf einmal kamen die Sterne durch und Abfahrt gemacht. Ne? Also der Berg hat uns gerade noch mal so durchgelassen, habe ich Glück gehabt.
Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Wie in der letzten Episode angekündigt, ist heute Anna Orenz zu Gast und erzählt, wie der Unfall, den sie vor 5 Monaten bei einem Ultrarennen hatte, sich aus ihrer Perspektive abgespielt hat. Rafa hat ja in der letzten Episode erzählt, wie es für ihn war, als Ersthelfer vor Ort zu sein und was er gemacht hat. Und nun sehen wir das Ganze nochmal aus der Perspektive von Anna. Anna sitzt nach nur 5 Monaten wieder auf dem Rennrad und ist gerade den Gran Guanche Audax mitgefahren. 600 Kilometer, 14.000 Höhenmeter ist sie auf den Kanarischen Inseln unterwegs gewesen und als zweitschnellste Frau über die Ziellinie gekommen. Ja, wie ist das möglich, fragt ihr euch, habe ich mich gefragt, wie hat sie es geschafft, trotz ihrer Rückenmarksverletzung wieder zu trainieren? Wir sprechen über ihre Reha, die Physiotherapie, lösungsorientierte Hypnose, sehr spannend, und Radfahren als Mittel zur Verarbeitung von Traumata. Anna spricht offen über die Probleme, die bei einer Rückenmarksverletzung auftreten können. Und trotz der harten Themen ist es ein Interview voller Optimismus mit einer Frau, die sich dank ihrer mentalen Stärke und dem richtigen Support aus der Community wieder aufs Rad gekämpft hat. Supported wird diese Episode von Komoot und eigentlich war abgemacht, dass ich euch heute von der neuen Tour mit Leigh Wilcox erzähle. Leigh Wilcox macht nämlich wieder eine Women's Rally und zwar diesmal in den Montañas Vacias. Das ist, nennt sich auch Spanish Lapland in Spanien, hat da wieder 50 Frauen und Non-Binary People eingeladen, teilzunehmen. Die war aber innerhalb von 2 Minuten ausverkauft. Ich habe mir zum Glück rechtzeitig einen Platz gesichert, aber ja, Montagmorgen, 8 Uhr, 2 Minuten nach 8, waren alle Plätze weg und die Warteliste ist auch schon voll. Also ja, da wird was stattfinden Anfang Mai, also Ende April, Anfang Mai. Könnt ihr ja dann gerne verfolgen. Ich bin da dabei, will das Ganze auch mit dem Podcast begleiten. Eine total schöne Sache, auf die ich mich freue. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, warum erzählt sie uns das? Weil es nämlich so ist, dass Leigh Wilcox auch wieder die Women's Rally auf der Torino-Nice-Strecke machen wird. Und alle Frauen und Non-Binary-Personen, die das jetzt hören, wenn die Anmeldung öffnet und ihr wollt dann dabei sein, dann meldet euch wirklich rechtzeitig an. Am besten ihr sitzt da um 8 Uhr morgens und meldet euch direkt an. Ich werde dazu natürlich auch was posten, wenn es soweit ist. Das habe ich diesmal auch gemacht. Ich habe mir schon gedacht, dass es schnell ausverkauft sein wird. Ja, wer da im September dabei sein möchte, ich denke, das wird wieder im September stattfinden, weil das ist auch der Monat, wo die Torino-Nice Rally auch einen gemischten Start haben wird. Also falls ihr jetzt Männer seid, da gibt es natürlich auch was. Da könnt ihr dann mal gucken. Abgesehen davon könnt ihr diese Strecke eben auch jederzeit mit euren FreundInnen zusammen so fahren. Ja, das zum Sponsor Komoot. Wieder eine Event-Empfehlung, ein Event-Tipp von Komoot. Ich finde das immer super. Und auch von meinem zweiten Partner BBB Cycling gibt es heute einen Event-Hinweis. Denn BBB Cycling macht wieder das Three Loops Legends. Das seid ihr alle letztes Jahr schon mitgefahren. Also es waren auf jeden Fall viele von den HörerInnen dabei. Ich habe das verfolgt. Und das findet auch wieder statt. Dieses Mal Ende Februar am 26. und 27. Februar. Und es geht darum, dass ihr eine Strecke aus 3 Loops baut und diese 3 Loops fahrt. Und es gibt 3 verschiedene Längen. Ihr könnt 100 Kilometer, 150 Kilometer oder 250 Kilometer fahren. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht wie. Ich habe meine Strecke geplant, habe auf quasi meine Haustür geklickt und hatte genau 100 Kilometer. Natürlich machen sich wieder alle darüber lustig, weil die geht irgendwie am Deich rum und da sind natürlich keine Höhenmeter, aber ich habe an dem Wochenende auch nicht so viel Zeit, weil wir noch parallel unser The Women All Right Meeting haben online. Zwar war das ganze Wochenende eigentlich geblockt, bin ich Gott sei Dank in der Orga und habe ein bisschen längere Mittagspause dafür eingeplant. Also ich weiß nicht, vielleicht fahre ich sogar in 2 Tagen. Ich muss mal fragen, ob das erlaubt ist, aber egal. Es geht ja darum, auf dem Rad zu sitzen und ihr könnt euch registrieren. Das Ganze ist umsonst. Es geht einfach auf die Seite, die ich euch verlinkt habe, 3 Loops Legends. Könnt euch registrieren. Wenn ihr euch registriert habt, bekommt ihr auch eine Einladung, falls ihr wollt, zu einem Komoot-Routenplaner-Workshop. Und dann könnt ihr das gleich anhand des Events mal üben, wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt. Bekommt natürlich dann auch mit der Anmeldung so ein Regions-Paket, dass ihr auch fahren könnt und eben Komoot für eure Region auch benutzen könnt. Also richtig gute Sache. Und Preise gibt es natürlich auch zu gewinnen. Da gibt es so verschiedene Kategorien. Best-Looking-Kostüm oder so gibt es auch wieder. Da gucke ich mal, ob ich da in der Kategorie angreife. Genau, da gibt es irgendwie Most Challenging Strecke. Also es gibt so verschiedene, lustigste Instagram-Story. Solche Sachen müsst ihr halt BBB Cycling dann markieren. Am besten folgt ihr denen auch schon direkt mal auf Komoot, auf dem Profil. Das lest ihr dann aber alle in der Event-Ankündigung. Vielleicht sehen wir uns ja sogar, wenn ihr aus Hamburg kommt, irgendwie auf der Strecke. Meine Strecke könnt ihr euch natürlich auch klauen und nachfahren. Ist ja kein Klauen, ihr könnt euch inspirieren lassen. Ja, wenn ihr noch Sachen braucht, BBB Cycling bietet natürlich alles an. Könnt ihr euch komplett ausstatten. Werkzeug, Klamotten, Taschen, die haben wirklich alles. Also schaut da mal vorbei. Genau, und jetzt geht's auch schon los mit dem Interview mit Anna Orenz. Anna, du bist gerade zurück von den Kanarischen Inseln, wo du den Gran Guanche Audax mitgefahren bist. Spreche ich das eigentlich jetzt richtig aus? Das musst du doch als in Spanien Lebende wissen.
Also soweit ich weiß, ist das richtig ausgesprochen.
Gran Guanche. Okay, ja. Sehr gut. Wir hatten ja schon Isabel hier im Podcast, die ist nämlich die Gravel-Variante gefahren und du bist jetzt die Road-Variante gefahren.
Genau.
Und ja, die Bilder, unglaublich, dich wieder auf dem Rad zu sehen in einem Ultra-Event, in einem Audax und ja. Aber bevor wir darüber sprechen, die allerwichtigste Frage, wie geht es dir?
Also mir geht's gut. Wieder erwarten geht es mir sehr gut. Ich habe in den letzten Tagen es genossen, einmal wieder so richtig Hunger zu haben. Hatte ich schon lange nicht mehr. Und der Körper, also er hat sich erinnert. Nach den ersten 100 Kilometern irgendwie ging der Schalter um und dann hat er sich daran erinnert. Und der Rest also war relativ ähnlich wie früher, wobei ich mich beim Fahren überhaupt gar nicht mehr wie früher fühle. Viel, viel schwächer. Und es war nur ein Test, um zu gucken, ob ich sowas noch machen kann, weil es war mir irgendwie psychologisch, ist mir das wichtig, einfach zu sehen, was noch möglich ist, wo man drauf hinarbeiten kann oder ob ich mich einfach jetzt an Stricken und Spazierengehen gewöhnen muss. Also mir geht's gut. Also ich bin auf jeden Fall super froh, dass ich es gemacht habe, dass ich es ausprobiert habe und dass es geklappt hat. Da bin ich sehr zufrieden mit.
Das ist ja jetzt 5 Monate her, ne, mit deinem Unfall.
Ja, genau, 5 Monate ist es her.
Ja, wir kennen ja alle die Bilder, wir haben im Podcast drüber gesprochen, Raphael war hier, dein Ersthelfer, und hat erzählt, wie es dir ergangen ist und wie schlimm der Unfall war. Und ja, also mental natürlich das zu machen ist die eine Sache, aber auch körperlich, wie hast du das geschafft? Also sitzt du jetzt schon seit einem Monat wieder auf dem Rad oder wie bist du da jetzt hingekommen?
Also angefangen habe ich erstmal mit keinen Erwartungen, weil mir im Krankenhaus gesagt worden ist, als ich noch da war in der ersten Woche, dass ich wahrscheinlich 6 Monate lang Rehabilitation in einem Spezialhospital brauche, um wieder gehen zu können. Dann wurde ich verlegt in der Nähe von Cantabria und also in Santander, das war dann nur noch eine Stunde entfernt von wo ich wohne, weil ich hatte am Anfang natürlich am ganz anderen Ende, hatte ich den Unfall da in Navarra. Ich wurde dann hierhin verlegt und ja, dann wollte ich nicht nochmal 6 Monate lang nochmal weiter weg, weil das Krankenhaus wäre dann 5 Stunden entfernt und da Ruby hier relativ alleine ist, wir haben zwar ein bisschen Support Network, aber die braucht eben auch ihre Mutter, habe ich mich dann gegen aufgelehnt, habe gesagt, Leute, ich würde gerne einfach nur eine ambulante Reha versuchen, irgendwie muss es doch gehen, also ich kann ja die Beine noch ein bisschen bewegen, ich bin ja nicht komplett kaputt, das muss doch irgendwie funktionieren. Und dann kam Emily mich besuchen und in der Nachtdusche, also genau, die kam mich besuchen und ich habe so ein, also ich habe mich so gefreut, das war der erste sort of Fernbesuch, den ich hatte. Und es hat mir so einen Auftrieb gegeben. In der Nacht haben die mir dann den Katheter entnommen und ich musste auf die Toilette und es war ein etwas spartanisches Hospital. Die Klingel ging nicht und ich dachte mir, okay, 2 Möglichkeiten. Also entweder mache ich jetzt ins Bett, was wieder mal ein degradierender Moment gewesen wäre auf dieser langen Reise, oder ich versuche einfach mal, mich am Bett entlang zu hangeln und ob ich auf die Toilette gehen kann. Und das ging. Und das war das, ich glaube, bislang einer der besten Momente in den letzten Jahren, wie man sich da fühlt, wenn es dann doch irgendwie geht. Und dann habe ich so ganz langsam, ohne irgendwelchen Druck, mit viel Hilfe, ich hatte Velophysio aus England, die hat mir geholfen über Zoom. Dann habe ich hier am Anfang habe ich noch so Elektrotherapie bekommen, bin spazieren gegangen, habe überhaupt gar keinen Druck gemacht, habe mich dann hin und wieder mal so sporadisch aufs Fahrrad draufgesetzt und es fühlte sich einfach noch furchtbar an, weil ich überhaupt gar keinen Core Strength hatte und sehr, sehr schwer auf dem Rad gesessen habe. Das war überhaupt nicht mehr Genuss, das war einfach nur noch Qual. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss halt warten, bis die Muskeln langsam zurückkommen und dann Stück für Stück, und habe mich halt von Tag zu Tag immer weiter gehangelt, bis ich dann irgendwann es geschafft habe, 15 Minuten auf dem Fahrrad zu sitzen und dieses neue Fahrrad eben ankam von Argon und ich dann immer mehr in die Versuchung gekommen, dass ich mir dachte, oh Mann, ich möchte einfach mal wieder versuchen, wie das ist, hier eine Runde zu fahren. Und bin dann gefahren, musste mehrere Mal anhalten, mich strecken. Und das war eigentlich, also die erste längere Fahrt waren 40 Kilometer, bin ich zu einem Bekannten gefahren und bin dann abends zurückgefahren, aus Absicht, weil ich wollte halt wissen, ob ich irgendwelche psychologischen Macken jetzt davon getragen habe, dass ich überhaupt nicht mehr klarkomme mit Fahrten oder mit Armfahrten, und habe mich dann da, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, und ich war danach komplett platt. Also ich habe mich gefühlt, als ob ich 1000 Kilometer gefahren bin, aber es ging irgendwie, und das war Ende November. Und dann habe ich einen Monat lang eben geguckt, ob ich mit Rehabilitation im Fitnessstudio und mit Turbo Sessions und ob ich mit Ach und Krach irgendwie wieder eine Form zusammenkriege, weil ich hatte schon so ein bisschen mein Auge auf dieses Gran Guancho, wurde dann auch eingeladen, eigentlich eher so für das März-Event, aber ich mag eben die Straße sehr gerne.
Genau, März ist Gravel, ne?
Ja. Genau, März ist Gravel, und dann dachte ich mir, oh Mann, ey, 22. Januar ist so ein schönes Datum und dann ist es so schön warm dort und das ist vor den Operationen, vielleicht sollte ich es einfach versuchen. Und dann habe ich da drauf hingearbeitet und immer so einen Schritt nach dem anderen und nach vorne geguckt und nicht viele Gedanken gemacht, es hat geklappt.
Und was sind so die Hauptverletzungen, die du jetzt noch hast? Also was sind so die Hauptproblematiken?
Also der Mund ist noch lange nicht fertig. Da bin ich auch sehr froh, dass ich da viel Hilfe hatte. Das ist unheimlich aufwendig und teuer. Das wird noch die nächsten 2 bis 3 Jahre dauern, bis sie das wieder gerade gerichtet haben. Die Wunde direkt im Mund, also die Zähne, das sind die Zähne, die noch gemacht werden müssen. Die Wunde direkt im Mund sieht recht gut aus, ist am Verheilen. Der Knochen, der da fehlt, und vom Gaumen her, das haben die halt alles gerichtet. Dann geht's zur Nase hin, da müssen noch mehrere Operationen gemacht werden. Das Nasenloch wird einmal zugemacht, versiegelt, auf der einen Seite so umgeschlagen und dann nochmal von der anderen Seite her, damit die dann irgendwie so in der Mitte diesen Steg wieder zurecht bauen können, weil meine Nase ja momentan so ein bisschen hohl ist innen drin. Ja, dann müssen sie über ungefähr 8 bis 9 Wochen müssen sie dann daran ein bisschen operieren. Haben mir gesagt, dass ich in der Zeit gar keinen Sport treiben darf, was natürlich schwierig ist für meine andere Verletzung, die Rückenmarkverletzung, die viel Bewegung braucht. Also wenn ich mich bewege, natürlich nicht irgendwelche Threshold-Sessions, aber also, solange ich mich bewege, geht's mir gut. Aber wenn ich lange Zeit sitze und mich nicht bewege, ist schlecht, und es ist sehr viel, dass man da aus Eigeninitiative Muskeln aufbaut. Deswegen bin ich halt auch dieses dieses Event gefahren und habe mich immer jetzt in das Fitnessstudio bewegt, damit das Kraft bekommt. Und das wird natürlich jetzt auf Halt gestellt, da mache ich mir ein bisschen Sorgen.
Okay.
Aber,
ja.
Also ich merke halt meine in den Beinen und im Po habe ich nach wie vor nicht so viel Gefühl. In den Füßen auch weniger. Die Funktion, also ich habe um einiges weniger Power. Was gut ist, die Arme, die kommen langsam zurück, dass ich irgendwie wieder Kraft in den Arm bekomme und dass das so ein bisschen klappt, weil es ist natürlich schon wichtig, dass man auch den gerade fürs Fahrradfahren, dass man den Oberkörper unterstützen kann, ne? Nicht nur, dass man strampeln kann.
Ja, und das mit den Beinen, ich meine, Muskelaufbau ist die eine Sache, ne? Aber du hast ja auch eben gesagt, du hast ja diese Rückenmarksverletzung. Und du erzählst immer in deinen Storys, wie du deine Beine wieder aufwächst. Und
ja.
Also du hast dann wirklich kein Gespür oder wie ist das? Aber du kannst ja laufen und fahren damit.
Ja, es ist ganz komisch. Also es fühlt sich so an, als ob, das war eigentlich gleich von Anfang an, das fühlt sich an, als ob da irgendwie so ein Plastiksack drin liegt in den Beinen drin, der es irgendwie verhindert, dass ich mich normal bewege. Es ist schwierig darzustellen in Worten. Also jeder, der Rückenmarksverletzung hat, weiß genau die tollen Punkte daran, dass man halt die Nerven, die geben nicht mehr die Signale wie vorher. Und also wenn du jetzt zum Beispiel, man kann es so ein bisschen erklären, wenn du jetzt zum Beispiel für einen gemütlichen Spaziergang gehst und dich so richtig schön entspannst, bei Rückenmarkspatienten ist das halt so, ich glaube, da bin ich kein Einzelfall, man kann sich nicht wirklich entspannen, weil man muss alles so ein bisschen bewusst lenken und die Faszien und die Muskeln, die haben sich halt ein bisschen verändert und es fühlt sich alles ein bisschen seltsam an. Also man kann nicht einfach abschalten und laufen, man fühlt halt alles ständig und es fühlt sich teilweise ein bisschen schwer an oder ein bisschen eng oder es ist halt ganz komisch. Also es ist nicht so, dass ich komplett taub bin. Also das Einzige, was sehr seltsam ist, wenn ich meinen Schlüssel in die Tasche stecke, fühle ich den nicht. Und ich denke ständig, dass ich meine Schlüssel irgendwo verloren habe. Dabei sind die in der Tasche. Also das ist halt solche Sachen. Ist sehr seltsam. Und ich hoffe, dass es besser wird, weil also es ist unangenehm, ne? Und ich werde ja auch nicht jünger. Also es kann sein, wenn das jetzt irgendwie Nachfolgen hat, wenn man eh mal steifer wird mit dem Alter, dass es sich dann nochmal verschlechtert. Ich hoffe, das hat halt keine längeren Folgen und versuche da jetzt aggressiv in den nächsten 6 bis 12 Monaten dem entgegenzuwirken.
Ja. Ja, gut. Ja, und da ist ja wahrscheinlich so eine repetitive Bewegung wie auf dem Rad gar nicht so schlecht, ne? Also für eine, wenn du sagst, du musst quasi jede Bewegung auch irgendwo steuern, dann ist das ja noch, naja, gut, wobei Balance halten und so weiter ist dann doch wieder auch, ja, nicht, also ist schon auch komplexer. Wie hat sich das denn angefühlt? Also du hast ja mitgekriegt, ich habe ja auch die HörerInnen gefragt, was sie so für Fragen an dich haben und da kam tatsächlich auch einiges in die Richtung. Wie fühlt es sich an für dich, wieder auf dem Rad zu sitzen, sowohl aus natürlich mit den Verletzungen, die du eben noch hast, und aber auch mental, also musstest du dich da überwinden? Du hast ja eben erzählt, dass du bewusst Strecken gewählt hast, auch im Dunkeln. Wie war das für dich?
Ich hatte auf dem Rad eigentlich keine traumatischen Momente. Dadurch, dass ich das ja nicht gesehen habe, ist es nicht so schlimm. Ich fahre sehr, sehr vorsichtig. Ich bin jetzt auch in dem Event mindestens 80% viel vorsichtiger gefahren, als ich vorher gefahren wäre. Einfach nur, weil ich jetzt momentan mir keine weiteren Verletzungen leisten kann. Ne? Also ich denke mir, für die nächsten 6 bis 12 Monate muss ich echt super aufpassen, weil ich kann es mir wirklich nicht leisten, jetzt nochmal zu fallen. Auch so ein kleiner Fall, das wäre jetzt einfach nicht gut, weil das gerade geheilt ist und ich möchte jetzt nicht nochmal die Zähne verlieren und irgendwie im Rücken was haben. Aber also das ist halt eine bewusste Entscheidung. Ne? Und vom so traumatisch, ich hatte ein total schräges Erlebnis, als ich nach Hause geflogen bin. Ich saß im Flugzeug und bin eingeschlafen, als wir abgehoben haben. Und ich habe plötzlich wirklich also gesehen, wie der Asphalt mir zugerast worden ist. Und mache halt die Augen auf, so wie so einen schrägen Kinofilm und bah. Aber es ist irgendwie, als ob ich das erste Mal gesehen habe. Und es kann vielleicht sein, dadurch, dass ich wieder irgendwie ein Event gefahren bin, dass es dadurch hochkam. Ist aber auch halt eine Art zu verarbeiten. Ich denke mir, solche Sachen, wenn man solche Strecken fährt, man verarbeitet eben viel. Ne? Also kann jetzt in meinem Falle vielleicht der Unfall, also wäre das gewesen. Und andere Leute verarbeiten da vielleicht, keine Ahnung, Beziehungsdramen oder Essprobleme. Man verarbeitet solche Sachen. Und wenn man sich dann dafür öffnet und mit auseinandergibt, also dann kommt das halt hoch. Ne? Aber also so verändert, großartig. Ich genieße das Fahren nach wie vor. Ich habe auch gemerkt, dass, also gesehen, dass Fahrradfahren oftmals auch therapeutisch angewendet wird, gerade für Rückenmark, aus den Gründen, wie du es gesagt hast, weil das eben den Kopf und die Beine verbindet und Kraft wieder aufbaut. Ne? Also ich mache es nach wie vor gern und ich halte es für sinnvoll, es auch weiterhin zu machen, weil es wirklich hilft.
Ja, ach interessant, das wusste ich auch nicht, also dass das wirklich so benutzt wird auch, aber ergibt ja Sinn irgendwo, ne?
Ja, total, ja. Total, ja, auf jeden Fall.
Ja, das heißt, du machst im Grunde, versuchst du eben die Dinge möglichst anzugehen, bevor was entsteht, bevor du irgendwo rauskommst aus dem Fitsein, aus dem, ne, also wenn ich es richtig verstehe.
Ja.
Du hättest ja auch sagen können, du gibst dir jetzt 1,5 Jahre Zeit und fährst dann ein Event wieder mit, aber für dich ist es gerade wichtiger, einfach dran zu bleiben, zu machen, weiterzumachen. Und dadurch eben auch gesund zu werden.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also psychologisch, ne, dass man braucht das. Für mich ist das, ich fahre diese Events, das ist für mich Defragmation. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, aber Defrag von meiner Festplatte, dass ich einfach ja so mal Zeit habe, einfach nur für mich und Gedanken freien Lauf lassen kann, dass man sich einfach mal auf keine Ahnung darauf einlässt, ein bisschen freier von allem, von dem man normalerweise immer ein bisschen so, die Realität mal wieder richtig zu sehen, ne? Und sich ein bisschen entfernt von den ganzen Kleinkram. Also ist halt auch unheimlich schwierig mit den ganzen Terminen, die ich habe, dann wieder zurück zur Arbeit und all diese Sachen. Und es ist einfach gut, dass man da ein bisschen mal Luft schnappt und psychologisch und für den Körper. Also ich kann nicht sagen, ich mache jetzt für ein Jahr lang nichts und lasse es heilen, weil das heilt alles nicht von alleine. Also der einzige Grund, warum es mir so gut ist, weil ich jeden Tag, wenn ich kann, jeden Tag ein bisschen was mache und das kann so wenig sein, dass ich einmal 10 Minuten spazieren gehe oder dass ich mich aufs Fahrrad draufsetze und einfach mal 3 oder 4 Stunden fahre und alles dazwischen. Also man muss jeden Tag irgendwie ein bisschen was machen, damit das besser wird. Von alleine wird nichts besser.
Ja. Jetzt bist du ja gerade zurückgekommen. Wie war es denn? Wie war denn der Audax?
Ja, also seltsam, surreal. Ich bin dort angekommen und wollte eigentlich das in 5 Tagen fahren. Und dann dachte ich mir, naja, es wäre eigentlich doch schön, wenn Rebis zumindest verfolgen könnte und den Trecker sehen könnte. Und hatte eigentlich auch noch mit einem Freund, der leider in einer um einiges schlechteren Situation ist als ich. Der lebt in Australien, hat einen ähnlichen Unfall. Nicht mit dem Fahrrad, aber auch im Sport und hatte mit ihm eigentlich abgesprochen, dass ich versuche, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit für ihn zu bekommen, weil er möchte irgendwie eine Handrad haben. Das hat dann leider nicht geklappt, weil er hatte auch eine sehr, sehr schwere Zeit gerade. Aber ich hatte mich dann eben für den Trecker entschieden und dachte mir, okay, ich fahre das jetzt mal einfach als ein Event. Ich fahre das jetzt nicht als Bikepacking Route. Und das war auch gut, weil ich war dann irgendwie umgeben von den ganzen Fahrern. Der Matteo, der war ganz nett, als ich ihm gesagt habe, hier, ich möchte eigentlich eher in 5 Tagen fahren, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, hat er gesagt, kannst du machen, ne? Aber also wenn du einen Trecker willst, dann müsstest du schon, dann würde ich schon gerne, dass du mit den anderen zusammenfährst und auf den Fähren sitzt. Und das war wirklich, also das war eine gute Entscheidung. Vom Anfang bis zum Ende bin ich immer wieder auf Leute getroffen, genau im richtigen Moment. Und es war wirklich wie so eine Willkommen-Party, ne? Also vom ersten Moment, wo ich da mit Ulrich an der Startlinie stand und einfach nur die Tränen im Augen hatte und lachte mir, es kann nicht wahr sein, dass ich hier bin, bis irgendwie mitten in der Nacht auf Teide ein Kumpel getroffen, der genauso verfrorene Finger hatte wie ich und ja, mit dem seinen Geburtstag gefeiert dort oben, nachts um 1, einfach aus dem Stegreif. Und es waren einfach Gold wert, diese Momente, es war einfach wunderschön.
Ja, wow. Der war doch zugeschneit und ich glaube, jetzt ist er sogar gesperrt. Ne? Du bist noch rübergekommen, oder?
Ich habe ihn angefleht, diesen Berg. Ich bin da hoch und es hat so ein ganz bisschen genieselt. Und ich gucke auf die Wettervorhersagen und es war klar. Und dachte ich mir, okay, also es ist klar, es sind ungefähr 3 oder 4 Grad da oben. Ich fahre jetzt einfach mal hoch. Und dann war ich ein Viertel drauf auf dem Berg und es hat richtig angefangen zu regnen. Und dachte mir, naja, jetzt, also kann ich jetzt wieder zurückfahren oder einfach weiterfahren? Und ich habe dann auf die Uhr geguckt und habe dann ausgerechnet, dass ich ungefähr um zwischen 2 und 3, selbst wenn ich richtig langsam fahre, auf der anderen Seite ankomme und dass ich mich da ausruhen kann im Hafen. Hatte dann ein Hotel gebucht, damit ich eine heiße Dusche haben kann und bin dann einfach weitergefahren. Und ja, ich habe dann, der Regen sprudelt stärker und stärker und ich habe echt mit diesem Berg geredet. Ich habe gesagt, bitte, tu mir einen Gefallen nach alledem. Bitte lass mich doch einfach durch. Und ich kam oben auf den Gipfel an und dann, ja, nach einer Tasse Tee mit meinem Bekannten dort und mit ein paar Hippies, die am Straßenrand standen, die hatten dort ihr Camp aufgeschlagen. Die haben wir nachts um 12 an ihren Bus angeklopft und gesagt, hier habt ihr nicht mal eine Tasse warmen Tee. Und haben wir da oben angestoßen und dann auf einmal kamen die Sterne durch und Abfahrt gemacht. Ne? Also der Berg hat uns gerade noch mal so durchgelassen, habe ich Glück gehabt.
Ja, großartig. Sag mal ein paar Hard Facts zur Route. Also welche Inseln sind es genau gewesen?
Also man fängt an auf Lanzarote und dann setzt man über nach Fuerteventura, dann von Fuerteventura nach Gran Canaria, dann nach Teneriffa und dann nach La Gomera. Und die Strecken sind so ungefähr zwischen 100 und 140 Kilometer. Die Steigung insgesamt sind 14.000 oder 15.000 Höhenmeter. Aber es ist wirklich, es ist sehr einfach zu fahren, dadurch, dass man immer diese Fähren hat, ne? Die Fähren, man kommt ja auch nie genau zu dem Zeitpunkt an, wo die gehen. Also hat man vielleicht nochmal eine Stunde Wartezeit oder auch vielleicht mal zwei, kann was essen und dann mit der Fähre fahren. Und auf der Fähre selber, da war eine, die hat 3 Stunden gedauert, da kann man sich halt auch nochmal ein bisschen ausruhen. Also das ist schon recht gut, weil man kommt halt mal vom Rad runter. Normalerweise würde man 600 Kilometer vielleicht in 1-2 Tagen fahren. Das geht ja einfach nicht. Das war halt auch zum Selbstschutz. Ne? Ich wusste ja, halt, okay, egal wie durchgeknallt ich werde, es geht einfach nicht. Also du wirst dann gestoppt. Und sowohl die Fähren als auch sehr nette Menschen, die ich auf dem Weg getroffen habe, die haben mich einfach gestoppt. Ich habe mich einfach entspannt. Ne? Und ja, das passt schon. Das ist eine gute Route.
Ja, klingt so. Zwangspausen zwischendurch.
Ja.
Ja, und auf der Fähre trifft man sich dann ja auch mal, was ja sonst auch immer, klar, man fährt mal ein paar Meter zusammen, aber eigentlich ist man ja schon alleine unterwegs, ne? Und auf der Fähre kann man sich dann ja auch mal irgendwie ein bisschen unterhalten, wenn man nicht schläft oder so.
Ah, da kann man nicht schlafen, die reden die ganze Zeit. Also nicht die Gäste, sondern auf der Fähre, die wollen das, glaube ich, auch nicht. Ich wurde auch mehrere Male aufgefordert, nicht mich auf den Boden hinzulegen und zu versuchen zu schlafen.
Okay. Ja.
Ich hatte dann überlegt, kann ich denen jetzt sagen, dass ich eine gelähmte, arme, alte Frau bin? aber leider war ich in Fahrradkleidung. Ich dachte mir, vielleicht glauben die mir das nicht.
Die Karte kannst du dann nicht mehr spielen.
Nee, das ging leider nicht. Hätte nicht funktioniert, glaube ich.
Ja. Ja, und dann bist du als zweite Frau auch ins Ziel gekommen, ne?
Ja, naja, also das war ein Zufall. Also es ist durch die Fähren, ne? Ein ODAX-Event, also da kann alles passieren, ne? Aber also ich habe auch nicht drauf geguckt auf den Track oder irgendwas. Ich bin einfach da lang gefahren und habe dann Annika auf der letzten Insel gesehen. Wir sind noch ein Stück weit zusammengefahren und dann, ja, ich habe angehalten, habe mir was zu trinken geholt und sie ist dann vorweg irgendwie gefahren und war da ein Unterschied 20 Minuten voneinander sind wir angekommen.
Ach, irre. Ja, ist ja im Grunde auch, ich habe es ja auch mehrfach betont, ist ein Audax. Da geht es auch nicht unbedingt darum, am schnellsten anzukommen. Also es gibt eigentlich ja auch kein Ranking, aber auf dem Instagram-Kanal wurde schon auch erster, zweiter, dritter irgendwie, glaube ich, verkündet.
Ja. Ist so ein bisschen zwiegespalten.
Ja.
Das ODAX-Rennen.
Ja, genau, ist eigentlich ein Widerspruch in sich.
Ist ein bisschen Widerspruch, aber es ist halt, ja, es ist Event. Ich weiß nicht genau, wie Matteo das genau meint, aber ich habe so ungefähr eine Ahnung. Ich glaube, er möchte es so relativ freundlich machen, ist aber auch, sieht das wahrscheinlich auch recht gerne, wenn halt Leute wie Ulrich daran teilnehmen und das einmal so richtig durchhämmern. Findet er auch gut, glaube ich. Also keine Ahnung, ich habe mich mit ihm darüber nicht unterhalten. Also ich finde, dieses Event bietet sich wirklich jetzt im Januar mit den ganzen Fähren dazwischen auch. Das bietet sich wirklich an, einfach das nur zu genießen und das ganz locker zu fahren und einfach so ein bisschen auch Landleute und ja, halt auch das mal am Tag zu fahren. Ne? Ich war echt froh, dass ich echt die meisten Anstiege mal gesehen habe, weil normalerweise sieht man das ja nichts, wenn man dann nachts durchrast. Ne? Und ja, es hat sich schon gelohnt.
Ja. Ja, cool. Ulrich Bartholmus übrigens, über den sprechen wir hier gerade. Oder du, vielmehr. Und mit der Versorgung, wie war die Lage da jetzt gerade? Weil ich meine, es ist ja auch immer noch irgendwie Pandemie. Ich weiß gar nicht, Kanaren ist ja wahrscheinlich auch betroffen. Hatten da Geschäfte auf? Also konntest du dich gut unterwegs versorgen? Oder wie war die Situation?
Total einfach. Und dadurch die Ferien halt auch, ne? Also im Grunde genommen, ich hatte keine wirkliche Strategie, aber ich dachte mir, also irgendwie kann ich mich schon von Insel zu Insel hangeln. Im Notfall könnte man das auch so fahren, dass man, ich meine, 100 Kilometer sollte man wirklich aufs Fahrrad draufkriegen, ne? Dass man, ich hatte immer meine Riegel dabei, ich hatte meine Powerbank dabei, die Powerbank brauchte ich gar nicht. Ich habe einfach auf den Fähren immer alles aufgeladen. Habe ich umsonst rumgeschleppt und die Riegel, also die habe ich selbst auf Mount Taida habe ich nicht angefasst, weil da vor jedem, wenn man diese größeren Anstiege hatte, da waren immer irgendwelche Städte oder was davor. Man konnte da ohne weiteres einkaufen, ne? Die Tankstellen waren offen, also man hat es eigentlich nicht besonders gemerkt mit der Pandemie, dass das ging, ne? Also man konnte sich da wirklich gut ernähren. Ja, nee, das war schon gut, das war einfach. Da war nicht so eine Durststrecke. Also ich glaube, in Fuerteventura war es zwischenzeitlich so, dass man für lange Zeit kein Wasser hatte. Ne? Da musste man sich halt vorher gut eindecken. Ich bin da recht gut durchgekommen, aber es war am Anfang, also am Ende war ich froh, dass es nicht länger war, weil das ist so recht warm dort und da ist nicht viel los auf der Insel.
Nee, das ist die Wind- und die Surfinsel, ne?
Keine
Fuerteventura.
Ahnung, das kann
Ja,
gut sein. Für
die
mich
haben
ist
ja
das nur
alle so
ein.
ihre Charakteristika und da Fuerteventura ist ja flach und windig.
Flach war es gar nicht.
Ach,
Da waren
flach
ganz
war
viele.
es nicht, okay.
Nein, also vielleicht an den Seiten rundherum, aber diese ganzen Inseln haben irgendwie innen drinnen haben
Ja,
die
gut, in der
überall so
Mitte, klar.
Berge.
Ja, wahrscheinlich haben sie euch da auch rübergeschickt, ne?
Ja, es war
Ja.
wie Modo. Es hat mich eigentlich eher an Modo erinnert.
Ah, okay. Ja. Und was dein Lieblingssnack gewesen oder allgemein?
Ja, ich kann ja momentan nur weiche Dinge essen. Ne?
Ja, stimmt.
Ich hatte fast mal Bananen geklaut am Straßenrand, aber die sahen halt noch zu hart aus. Ging auch nicht. Da habe ich immer so Dattel-Snacks. Ich hatte so Dattel-Müsli-Bars, die so ganz weich waren. Und ja, die konnte ich aber nicht aufmachen. Muss ich immer irgendwelche Leute anhören. Kannst du mir schon mal helfen, mein Müsli war auf. Und zum Schluss, das Erfolgserlebnis war auf der letzten Insel, hatte ich dann so viel Handkapazität beim Fahren, dass ich auch meinen eigenen Riegel aufmachen konnte. Also, das war das Erfolgserlebnis des Rennens, des Aulox-Rennens, dass ich mich jetzt wieder allein ernähren
Boah,
kann.
krass. Und
Ja.
diese Dattelriegel, die gab es da auch überall oder wie?
Nein,
Oder?
die hatte ich dabei. Ich habe
Okay, aber du hast dich ja
die.
unterwegs auch mit irgendwas eingedeckt. Was hast du denn dann genommen?
Was habe ich? Ich habe Pizza gegessen. Pizza
Ja.
geht auch, wenn ich die so zerreiße. Und Nudeln. Wir haben mit dem Geburtstagskind hatte ich am Morgen davor hatten wir Nudeln gefrühstückt auf der Fähre. Die gab es dort. Die hatten auch ganz gut gepasst. Und was habe ich denn doch immer noch gegessen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Es war recht viel. Also irgendwie alles. Ich habe zwischenzeitlich auch mal entschuldigt an alle Veganer, aber ich habe auf dem Mount Taida hatte ich mir zwei so Wurstaufschnitte mitgenommen und die mit Händen wie ein Raubtier verzehrt. Das war aber halt Notlösung, weil ich habe keine Restaurants mehr gesehen und dachte mir, irgendwas muss ich mitnehmen. Das ist ein relativ langer Anstieg und eventuell wird es doch ein bisschen derbe und ich brauche irgendwelche krassen Kalorien. Und das ging auch, weil das relativ weich war. Es hatte zwar
Okay.
hat fürchterlich geschmeckt.
Ja.
Und war auch fürchterlich zu verdauen, aber es hat mir genug Kalorien gegeben, dass ich nicht zu kalt geworden bin.
Ja. Ja, krass. Und du hast eben schon angedeutet, du bist es also entspannter gefahren, ne, und ein bisschen vorausschauender. Das war nämlich auch eine Frage tatsächlich von Raphael, ob sich dein Fahrstil verändert hat, ob du jetzt anders fährst.
Der Kopf will sich, es will sich nicht verändern. Ich musste wirklich an der ersten Nacht, das war wirklich so, da waren zwei Jungs unterwegs mit mir auf Fuerteventura und wir sind dann übergesetzt und die meinten, hier, ey, wir gehen jetzt schlafen. Und ich habe den anderen hinterhergekommen und dachte mir so, oh, ich möchte jetzt heute Abend auch auf die Party, ich möchte auch gerne durch die Nacht meisen. Nein, das dachte ich mir, das mache ich nicht. Und hatte mich, es war auch echt gut, dass ich dann halt diese Freundschaften geschlossen hatte auf der Strecke, weil die haben zu mir gesagt, oh, lass, mach das nicht, ne, das ist doch dumm. Auf der anderen Seite diese Abfahrten, dachte ich mir, ja, haben sie eigentlich recht. Also es ist wirklich nicht wert. Die Abfahrten, die sind also auf dem Gran Canaria, die sind doch relativ schmal. Und auch halt sehr tiefe Abhänge. Und ich habe mich dann bewusst entschieden, dass ich einfach mal schlafe. Ne? Also ich komme eigentlich mit sehr, sehr wenig Schlaf zurecht, aber ich habe mich dann dazu gezwungen. Und das war echt schön. Also ich bin dann morgens aufgestanden um 3 oder 4. Die Jungs haben noch ein bisschen weiter geschlafen. Die sind dann später irgendwann nachgekommen. Ich habe die dann leider nicht mehr gesehen. Und bin dann ganz gemütlich los, habe mich, ah genau, das esse ich immer, Donuts. Die gibt es hier in den spanischen
Okay,
Tankstellen, gibt
ja.
es super weiche, labbrige Donuts. Habe mir drei solche Donuts mitgenommen und bin dann ganz langsam losgetuckert. Und das war schon anders als früher, ne? Aber ich glaube, so großartig verändert, vom Kopf her habe ich mich nicht, nur der Körper hat sich eben verändert, ne? Also manche Sachen kann ich einfach gerade nicht machen. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen.
Ja, okay, also ein bisschen Vernunft, eben, dass du dir ein bisschen mehr Schlaf gegönnt hast, aber die Abfahrt vom Teide runter war genauso wie vorher auch.
Ja und jein. Ja, jein. Nee, also die Abfahrt, ich habe also jetzt hier wirklich, weil ich wurde auch gewarnt, dass es eben doch schon mal Hunde gibt, die auf die Straße laufen. Deswegen, also ich bin kein großer Fan davon, durch kleine spanischen Dörfer bergab runter durchzubrettern, weil ich genau weiß, da sind irgendwelche Kinder vielleicht unterwegs oder Hunde unterwegs. Und ich persönlich momentan gerade umso mehr passe ich da lieber ein bisschen auf, ne, und gehe ich lieber vom Gas runter und fahre da runter wie ein Huhn, als dass ich mich nochmal irgendwie, dass ich jemanden platt mache oder dass ich dann nochmal in irgendwas reinbrettere. Also das muss halt nicht sein, ne? Also da bin ich schon vorsichtiger. Wobei, es war vorher auch so. Es hat mich eigentlich geärgert, dass das auf einer Abfahrt passiert ist, weil ich habe immer gesagt, Abfahrten sind mir egal. Es ist mir einfach egal, weil es ist es nicht wert. Ne? Und das hat mich unheimlich geärgert. Also, dass das damals passiert ist im August, das war wirklich ärgerlich. Und ich war, also wie Rafa das auch schon gesagt hat, das hat sehr eingeladen, dass man schneller fahren konnte, weil das war eine sehr breite Straße und auch gut übersichtliche Straße, aber das Schwein hatte sich halt überlegt, da genau an der rechten Seite, wo man es nicht genau gleich gesehen hat, ne? Rafa hatte mein Fahrrad ja auch gleich gesehen. Ich habe das halt nicht gleich sehen können, weil das so am Straßenrand war. Das war nicht direkt auf der Straße und dann war es am Essen. Und hat sich dann, ja, wahrscheinlich bewegt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber der muss dann irgendwie rübergerannt sein. Und ich hatte am Anfang auch, ich wusste überhaupt nicht, was das war. Ich habe das gesehen, das Ding. Ich hatte nur die Zähne gesehen und dachte mir, das kann gar nicht sein. Also erstmal kann es nicht sein, dass ich halluziniere, aber es kann auch nicht sein, dass das hier ist. Und die haben mir das dann im Krankenhaus, es war wie so in einem schlechten Film, haben sie mir dann irgendwie Bilder gezeigt, war es dieses oder dieses? Dann war ich so, ja, dieses. Okay, ja, die gibt's hier. Und das kann sein, ne? Also es ging halt alles super schnell. Aber es hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich normalerweise also immer aufpasse. Es ist einfach nicht wert, ne? Wir sind nicht in der Tour de France. Wir machen das für Freude. Da muss man nicht irgendwelche unsinnigen Risiken eingehen.
Ja, gut. Ich erinnere mich auch an Mallorca. Da steht dann auch auf einmal eine Ziege auf der Straße manchmal. Also ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, boah, Glück gehabt, dass ich das gesehen habe. So, und dann warst du ja auch noch nachts unterwegs. Und ja, ist einfach Pech, ne?
So. Ja, es ist Pech, aber es kann, also ich habe jetzt auch, ein Bekannter hat mich, vor 2 Wochen hat er sich bei mir gemeldet, hat gesagt, hier ein Freund von mir, Schwein lief über die Straße, hat sich auch einmal lang gemacht und glücklicherweise war das beim Anstieg, aber der ist trotzdem vom Fahrrad runter und hat einen Unfall. Also die laufen wirklich, ohne nach links, nach rechts zu gucken, die laufen einfach über die Straße drüber und es gibt hier in Spanien einfach mehr, also gerade im Norden Spaniens gibt es unheimlich viele Tiere. Kennt man so von Deutschland ein bisschen weniger. Ich meine, wir haben ja auch viel Wild, aber so vom Wildwechsel hier sind halt auch viele domestizierte Tiere. So wie du es schon gesagt hast, Ziegen, Schafe, Kühe, Pferde, alles, ne? Alles ist mit dabei und die beherrschen halt diese Berge und man muss da wirklich aufpassen und das respektieren, dass es da ist und darauf gefasst sein.
Sag mal, und an was erinnerst du dich noch? Also du hast ja eben gesagt, einige Sachen sind auch weg. Du hast ja auch den Podcast gehört mit Raphael, wo er so seine Sichtweise oder aus seiner Perspektive erzählt hat. Erinnerst du dich noch an mehr oder wie hast du die Situation empfunden? Du bist ja dann irgendwann zu Bewusstsein gekommen und dann war Raphael schon da oder lagst du auch vorher schon bei Bewusstsein alleine auf der Straße?
Also alles, an was ich mich erinnern kann, ist, ich bin einen langen Anstieg gefahren. Dann die Abfahrt, dann habe ich das Schwein gesehen und danach lange Zeit gar nichts. Ich habe, also wir haben rekonstruiert, dass ich wahrscheinlich da ungefähr eine Stunde bewusstlos gelegen habe und ich bin aufgewacht. Ich habe aber mal die Augen aufgeschlagen, war wie man, wenn man morgens aufwacht und habe dann so im Mund gemerkt, dass mir Zähne gefehlt haben. Dachte mir, oh Gott, das ist unschön. Und dann als nächstes habe ich so einen Kopf drüber bewegt, habe geguckt, Fahrrad kaputt. Dachte mir, was ist denn hier los? Oh Kacke, das Schwein. Und dann habe ich irgendwie, in dem Moment ist mir klar geworden, ich muss mit dem kollidiert sein. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Das kann ich ja nicht mehr weiterfahren. Wie ärgerlich ist das denn? Und das Fahrrad ist bestimmt kaputt. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann ja mal ganz langsam rübergehen und mal gucken, wie schlimm es ist. und wollte aufstehen und habe gemerkt, dass meine Beine sich überhaupt gar nicht bewegt haben. Und also nichts von der Brust runter hat sich gar nichts bewegt, nur die Füße so ein bisschen. Das hat mir Hoffnung gegeben, weil ich dachte mir, okay, irgendwie ist da noch eine Verbindung. Also da ich früher viel geritten bin, habe ich auch Bekannte, die leider ähnliche Unfälle hatten. Und das Erste, was wir mal gefragt haben, hier, können sich die Füße noch bewegen? Und das war bei mir gegeben. Und dachte ich mir, okay, also ich bin schlimm dran, aber ganz so schlimm noch nicht. Und ich brauche jetzt auf jeden Fall Hilfe. Und dann habe ich versucht, mein Telefon zu finden. Und das ging leider nicht. Also ich habe dann mich mit aller Kraft, die ich hatte, irgendwie noch zu einer Seite gedreht, habe halt überall rumgetastet. Aber das muss mir aus der Tasche rausgeflogen sein und war irgendwo auf der Straße. Und ich habe dann da gelegen und dann habe irgendwie gedacht, was kann ich jetzt machen? Und mir ist dann aufgefallen, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist hier warten und beten. Und ich war eigentlich relativ friedlich. Ich meine, wahrscheinlich noch ein bisschen voll mit Endorphinen. Mir war auch nicht besonders kalt oder unbequem zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich einfach nur darauf konzentriert, einfach ganz ruhig zu sein und zu warten und einfach zu hoffen, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand kommt. Und ich habe irgendwie zwischenzeitlich immer so ein bisschen aufgegeben, ein bisschen dachte mir, ich kann ja einfach schlafen, das ist natürlich keine gute Idee, und einfach warten. Und dann hat sich das so angefühlt wie ungefähr, ja, eine halbe Stunde oder sowas. Und dann kam halt diese Lichter und ich dachte, oh, da kommt ein Auto, ein Glück, hoffentlich überfährt es mich nicht. Und dann war das kein Auto, es waren zwei Fahrradlichter, ne? Und das war dann Rafa. Und der hat dann mit mir geredet. Ich kann mich nur an seine Stimme erinnern. Und dass er, also es hat sich angefühlt, als ob alles um mich herum Chaos war, bis auf Rafa. Rafa war da, war über mir gebeugt und ich wollte von den anderen irgendwie, also ich habe dann noch den Freund von Rafa kurz gehört, der hat sich ja dann an die Füße gesetzt. Ich habe auch gemerkt, dass irgendjemand diese ganzen Decken runtergehalten hat. Das war sehr schön, war mir ein bisschen wärmer und wollte irgendwie nur dem Rafa zuhören, weil hat sich angehört, als ob der Sinn ergibt. Also der war ganz ruhig und hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und die beiden haben sich dann halt um mich gekümmert, ne? Ich glaube, der arme Nuno heißt er, glaube ich, dem war recht schlecht. Den habe ich halt nicht sprechen gehört, aber halt diese eine Stimme auf mich, die ich mich dann konzentriert habe vom Rafa. Und dann, ja, dann kam der Rettungswagen und ich hatte zum Schluss dann doch relativ heftige Schmerzen, weil es unbequem war, ne? Es war kalt von unten, ich konnte mich auch nicht bewegen. Und es hat halt endlos lange gedauert. Und dann kam das Krankenhaus, die ganzen Prozeduren da, Katheter gesetzt, Gesicht, Operation angefangen und so weiter. Das war recht unangenehm.
Ja, der Raphael hat ja erzählt, dass da erst der falsche Krankenwagen kam, ne? Die haben es irgendwie unterschätzt und hatten ja erst den Krankenwagen, also so Richtung Freiwillige Feuerwehr, meinte er, war das. Und dann ist erst der richtige Krankenwagen gekommen. Das hat wohl alles gedauert.
Ja, es hat eine ganze Weile gedauert. Es hat, also, als er dann da war, ne, es war gut, dass er da war, aber man wird ja dann doch bewusst, okay, das ist recht schlimm. Ne? Ich habe auch die Blutung, ich habe das gar nicht gemerkt, mir war überhaupt nicht bewusst, wie schlimm mein Gesicht war. Ne? Also gar nicht. Das habe ich dann erst später, ich habe auch mein Gesicht für 3 Wochen direkt danach nicht wirklich angeguckt. Also nur so von weit weg und vielleicht mal so kurz ein Bild oder dieses oder jenes, aber ich habe mir das nie genau angeguckt. Das ist mit den Nasenlöchern, das ist mir erst 6, also in die Nase rein habe ich erst 6 Wochen später geguckt und das war schon ganz schön ein Schock. Ich wollte es einfach so gut wie möglich ignorieren, ne? Weil, also im Nachhinein, das war halt alles offen. Ich kann verstehen, warum der arme Spanier sich halt ständig übergeben muss. Das war nicht so schön.
Was ich auch spannend finde, wir haben den letzten Podcast ja auch gemacht, um irgendwie so ein bisschen aufzuklären und einfach auch Tipps zu geben, Sicherheit zu geben. Was macht man eigentlich in so einer Situation? Weil du selber kannst ja nicht viel machen. Du bist die Person, die einen Unfall hat, ne? Aber wenn wir mal zu so einer Situation hinzustoßen, was machen wir denn da eigentlich? Und Raphael hat auch immer wieder betont, wie wichtig diese psychische Erste Hilfe ist. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du das jetzt auch nochmal sagst, ne? Weil im Grunde sagt er, natürlich, er hat ein bisschen was gemacht, hat ein bisschen was verbunden, aber hauptsächlich hat er psychische Erste Hilfe geleistet und war für dich da. Und es ist sehr schön zu hören, dass du dich daran auch erinnerst.
Man möchte in dem Moment einfach nur fühlen, dass jemand da ist und auch ganz ruhig da ist, ne? Und nicht irgendwie Panik oder dieses oder jenes oder irgendeine. Der hat auch nur Fragen gestellt, die wichtig waren, ne? Oder mal kurz, hat er auch erwähnt in einem Podcast, um zu gucken, dass ich halt bei Bewusstsein bleibe. Und der hat mich geschont, ne? das ist irgendwie schon sehr, sehr wichtig, dass man eben Leute nicht überfordert und nicht sagt, oh, was ist denn passiert? Was ist mit dem Fahrrad passiert? Solche Fragen waren einfach nicht am Platz. Und er hat dann einfach gefragt, ob ich irgendwelche Allergien habe und dieses und jenes. Und ich werde nie vergessen, wie er sagt, so, ich glaube, die Nase ist gebrochen und die Zähne sind kaputt. Und dann dachte ich mir, toll, danke. Aber es war schon trotzdem, es war gut, dass er ganz ruhig und auch unbedarft das gesagt hat, mich informiert hat, weil dann hatte ich zumindest schon so eine Ahnung, ne? Und halt auch mit dem Rücken hat er gesagt, du kannst dich jetzt leider nicht bewegen, weil ich glaube, du hast eine Rückenmarkverletzung. Ich check dich jetzt mal ab. Er hat immer weiter kommentiert, was er macht und den nächsten Schritt erklärt und mir ganz ruhig erklärt, was halt kommt. Und jetzt kommt nochmal ein anderer Krankenwagen und dieses und jenes, ne? Also er war ganz ruhig und ich glaube schon, dass das Wichtigste, also der Rest, mit dem Verbinden, natürlich ist auch wichtig, aber da hat er recht, also mit der psychologischen Unterstützung, das macht einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied.
Genau, und dann haben sie ja irgendwie Rettungsdecken dabei gehabt, ne, um dich zu wärmen und deine Sachen benutzt und ja, ein Erste-Hilfe-Set hattest du aber nicht dabei.
Ich hab Kram dabei, also ich habe so Desinfektionsstoff, die haben auch meine Emergency-Blanket nicht gefunden, die war noch ganz verpackt, die habe ich jetzt auf Teile, hatte ich die ausgepackt. Ich habe Sachen dabei, aber nicht ganz, was er dabei, also mit so Verbandsmaterial habe ich nicht dabei gehabt, aber ich meine, ein bisschen kann man sich auch selber behelfen mit Anziehsachen oder so weiter, wenn man was abbinden muss, aber so, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so eine längere Tour fahre, ne, also nehme ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr mit, wobei ich so Sachen zum Desinfizieren oder so eine Pinzette zum Rausziehen habe ich immer dabei, ne, was ich gut finde, was er gesagt hat, was ich jetzt noch nicht auftreiben konnte, ist diese Mund-zu-Mund-Beatmungsmaske. Ich finde das eine sehr gute Idee, ne, weil bei mir das hätte, der hätte Mund-zu-Mund gar nicht beatmen können, ohne so einen Schutz, ja. Wenn ich jetzt bewusstlos gewesen wäre, das wäre ein. Und ich glaube, das passiert oft bei Fahrradfahrern, dass da wirklich der Mund dann kaputt ist. Ne? Und was macht man denn? Gesichtsbremse. Genau. Ja, genau so war es.
Ja, also ich habe das auch jetzt schon leider auch ein paar Mal gehört. Ne? Irgendwie über den Lenker gegangen und dann eben doch aufs Gesicht gefallen. So.
Ja, die Zähne weg.
Ja, naja, wir haben ja eine Liste, eine PDF-Liste, die alle... Ich weiß nicht, ob alle jetzt den Podcast mit Rafa gehört haben. Die ist auf jeden Fall auf der Website, der diewundersamefahrradwelt.de Website im Beitrag zum Podcast mit Raphael. Das ist der letzte Podcast. Da gibt es eine PDF und da können, genau, sind ein paar Tipps drin und aber eben auch eine Liste, was Raphael empfiehlt und was ich auch empfehle, was man so dabei haben kann auf verschiedenen Touren. Ne, man kann ein bisschen unterscheiden, ob man die Hausrunde fährt oder ob man komplett Offroad 3 Wochen unterwegs ist. Das unterscheidet sich dann doch ein bisschen. Aber ja, ein bisschen was dabei haben sollte man auf jeden Fall. Und auch interessant, dass du sagst, du hattest was dabei und die das aber nicht gefunden haben. Ne? Da kann man sich ja auch Gedanken drüber machen, wo man dann die Erste-Hilfe-Sachen verstaut.
Das war vorne in meiner Handtasche.
Ach, irre. Ja.
Wo jede gute Frau ihre Taschentücher und ihre Desinfektionstücher und alles war. Das war vorne in dieser, ich hatte an meinen Aerobars das direkt vorne dran, weil also solche Sachen nehme ich immer ganz gerne, so die Chamicreme und diese ganzen kosmetischen Dinge, das kommt immer alles vorne bei mir dran und genauso auch mit dieser Emergency-Decke, weil wenn man die braucht, ne, ist man meistens schon sehr kalt und dann ist es immer gut, das zur Hand zu haben. Was ich ändern muss, ich habe das mit einem sehr komplizierten, sehr bissigen System festgezogen mit so kleinen Haken und die sind recht scharf. Ich glaube, es ist sehr... Es lädt nicht unbedingt dazu ein, dass man das abnimmt. Es sieht halt aus, als ob ich da nur mein Flickenzeug drin habe, aber da sind halt noch andere Sachen drin. Und ich gucke da auch gerade nach einer anderen Option, wie ich das nochmal festmachen kann, damit man das einfacher anbringen kann. Wenn ich größer wäre, würde ich so ein Frameback mir besorgen, weil die sind natürlich unheimlich praktisch. Da kann man das dann direkt unter der Top-Tube einfach entnehmen. Ne? Das bietet sich sehr an, aber leider bin ich zu zwergenhaft und das passt bei mir nicht. Meine Beine sind zu kurz, ich kann mir so ein Frameback nicht anhängen.
Ah, okay. Alles klar. Ja, und so eine lange Oberrohrtasche, hast du da eh schon eine lange? Das machen ja viele mit kleinen Rahmen, dass sie diese lange Oberrohrtasche benutzen.
Ich habe so ein bisschen X-Beine, scheuert viel, da kann ich auch nicht so viel reinstecken. Mist, ich habe ja schon... Ja. So ein Top, ja, man ist ja immer am Rumtüfteln. Ja. Da ist immer irgendwas zum Verbessern. Aber ich glaube insgesamt, ich muss auch mal gucken, ob ich so eine Querrolle vielleicht vorne einfach dran packe und dass man dann von beiden Seiten da mit einem Reißverschluss rangehen kann und nicht irgendwelche komplizierten eigenen Festziehsysteme, so wie ich das gemacht habe, hat, dass man wirklich, wenn man was sucht, dass man das findet. Ne?
Ja.
Wobei das Problem, ich muss auch echt sagen, also das Problem ist, wenn das Fahrrad weg ist oder wenn man zum Beispiel jetzt beim Abfahren über so eine Mauer rüber geflogen ist oder was, das Fahrrad ist ja eigentlich immer weiter weg, wenn man gefallen ist. Ne? Man kann solche Sachen sehr schlecht erreichen, aber also ist schon wahr, dass man, also, wenn es zumindest da ist, dann kann dann zumindest wer anderes helfen. Ne?
Gegen alles können wir uns eh nicht schützen und es ist natürlich jetzt auch, also das soll jetzt auch gar nicht dazu verleiten, dass man irgendwie auf dem Rad sitzt und ständig daran denkt, was alles passieren kann. Und trotzdem kann man sich ja überlegen, dass man eben ein Minimalset dabei hat oder wie auch immer ausgestattet ist. Als wenn ich Trainingsgruppen mache, mache ich jetzt gerade nicht, aber da habe ich auch immer doch noch mal ein bisschen mehr dabei. So, das kann man sich ja überlegen und da für sich selber irgendwie was Gutes überlegen und dann eben mal gucken, wo man das unterbringt, ob man vielleicht auch überlegt, ob man da so ein Patch mit drauf macht oder so, dass man das andere das finden. Ja, gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Was ich ja cool finde, ist, dass du dir das Wildschwein quasi angeeignet hast. Also ne, man könnte ja sagen, oh Gott, nie wieder Wildschwein. Also ne, jedes Mal, wenn irgendjemand Wildschwein sagt, wird da irgendwas Traumatisches ausgelöst bei dir. Aber du hast es ja genau andersrum gemacht. Das scheint ja jetzt mehr wie irgendwie dein... Ja, ich weiß nicht, dein, wie nennt man denn sowas? Karma-Tier?
Mein Totentier.
Ja, genau. Also, Totentier.
Dieses Schwein, ich mag das Schwein sehr gerne, weil mir wurde, im Nachhinein wurde mir erklärt, dass ein einzelnes, also ich weiß nicht, ob es eins oder mehr gewesen ist. Wenn es ein einzelnes gewesen ist, ich habe nur ein großes gesehen. Es kann aber auch sein, dass da vielleicht noch zwei oder drei hinter waren. Aber ich habe ein großes Tier gesehen. Und angeblich ist es so, dass diese großen Eber abends alleine spazieren gehen. Und das sind meistens die großen alten Eber. Und die sind hochgradig aggressiv. Warum dieses Tier mich nicht angegriffen hat und komplett kalt gemacht hat, das weiß ich nicht. Weil ich kann mich an nichts erinnern. Ne? Aber ich glaube, ich habe dem auch schon ganz schön wehgetan. Und der war sicherlich sauer. Und er hat mich aber einfach in Ruhe gelassen. Und hätte das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht hier. Weil die machen einen wirklich komplett platt.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, die sind, also es gibt hier viele so Wildschweinjäger, auch in Cantabria. Und ich habe mich mit einem unterhalten nach dem Unfall und der meinte, um Gottes Willen, die Wildschweine, selbst die Bären haben Angst vor denen. Und wie kannst du noch hier sein? Das ist unglaublich, du hast Glück. Und demnach, also ich bin auf dieses Schwein, das war ja weder seine noch meine Schuld, noch das Fahrrad schuld, das war halt ein Unfall. Ne? Der war auch in die Enge getrieben, der hatte an der rechten Seite war ein Erdhügel, an der linken Seite war so eine Fahrbahnbegrenzung, so eine Metall, ne? Und der konnte halt nirgendwo hin, der ist wahrscheinlich links nach rechts gelaufen und ich habe versucht, ihm auszuweichen, er hat versucht, mir auszuweichen, weil die rennen halt unheimlich schnell los in alle Richtungen und er konnte dafür nichts und deswegen, Herr Herrmann, ich habe auch jetzt eine nette Einladung für ein Event bekommen, den, wie heißt das, Dirty Boar
in Belgien. Ja, super.
Die haben mich eingeladen und haben mir versprochen, dass wenn ich nicht in der ersten Gruppe mitfahre, dass dann auf jeden Fall keine Wildschweine meinen Weg kreuzen werden. Aber ich habe also gesehen, die haben Hermann haben die, glaube ich, gefunden, von dem der Kopf, der wird als Trophäe auf der Strecke durch die Gegend getragen und die haben eine verkleinerte Maskott als Hermann, also Wildschwein. Okay. Es ist ein interessantes Event. Ich glaube, ich müsste es eigentlich mitfahren.
Obwohl eigentlich, ja. Ist, ja.
Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe, als ich es gesehen habe auf Instagram, The Dirty Boar is following you, dachte ich mir, oh Gott, nicht schon wieder. Aber naja, die sind.
Aber warte mal, das sagt mir auch was. Wo ist denn das? Irgendwie?
Irgendwo in Belgien.
Stimmt, genau. Und das gibt es auch schon echt lange. Das ist eins von den ersten noch. Das,
ja?
Ja, das ist auf jeden Fall. Da klingelt auf jeden Fall eine Glocke bei mir sehr laut, ja.
Ja, da kann ich das.
Na witzig, der sagt Bescheid, da können wir zusammen graveln.
Ja, aber solange du vorfährst und
ja, auf jeden Fall
guckst, dass die alle aus dem Weg draußen.
Ja, ja, ja. Aber ich finde das so cool, weil, also als ich das gehört habe, ne, und das war ganz interessant, weil kurz davor war irgendwie Jana Kiesenheimer da und hatte auch irgendwie so eine lustige Wildschwein-Geschichte erzählt und das hatte ich dann auch mit in den Podcast-Titel aufgenommen. Und auf einmal habe ich gedacht, nee, also ich kann mir jetzt nicht irgendwie so einen lustigen Wildschwein-Titel haben. Habe es tatsächlich rausgenommen und kann ich ja machen, ne? Das ist ja mein Podcast, kann ja einen Titel auch immer nochmal verändern im Nachhinein. Und dann habe ich gemerkt, wie du damit umgehst. Und dann habe ich gedacht, ja, voll gut eigentlich. Hab den wieder zurückgeändert. So. Ja, aber ich hatte sofort so eine totale Aversion, habe irgendwie das Gefühl gehabt, das war nun auch wirklich den Podcast, den hatten wir gerade aufgenommen, kurz bevor das bei dir passiert ist. Und ich dachte, das passt jetzt irgendwie nicht. So,
ne? Das ist schade, aber die ist doch total in Ordnung, die Frau Käsenheimer. Die ja, mag
ja,
ich sehr gerne.
Ja, sowieso. Ja, klar. Ich wollte nur nicht hier, also ich mache mir dann halt Gedanken und wollte nicht jetzt irgendwie so. Ja. Aber ja, das Wildschwein ist zurück im Titel. Oder die Wildschweine. Ja.
Ja, kannst du, ich nehme das also nicht persönlich und auch nicht so ernst. Es ist, wie gesagt, ein Unfall und es hat mich nicht umgebracht, ne? Also ich hab halt Glück und das Trauma ist nicht, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Wildschwein sehe. Ich habe also natürlich in der ersten Nacht, als ich gefahren bin, habe ich überall Schweine gesehen. Aber man kennt sich ja, also wenn man solche langen Strecken mal gefahren ist und auch vielleicht mal eine Halluzination gehabt hat, dann kann man ganz gut sich dann auch da rausreden. Also dass man sich da mal ganz gut zuredet und sagt, okay, jetzt mal halblang. Also hier ist kein Schwein. Es ist wirklich kein Schwein. Weder ein Mensch noch ein Schwein noch ein irgendwas. Man kann ja auch ganz normal runterfahren, einfach mal durchatmen und dann ging das auch wieder. Ne? Also es ist wirklich nicht so, ja. Ist nicht so tragisch. Ich habe auch viel Hypnotherapie bekommen dafür, um damit ein bisschen umzugehen, weil am Anfang hatte ich nie ein Trauma von Schwein, sondern von Asphalt, seltsamerweise. Ich habe ständig auf den Asphalt geguckt und dachte mir, es sieht einfach sowas von unbequem hart aus. Und ich habe immer diese Vorstellung gehabt, dass es mich wieder anschlägt. Also das war halt so eine Sache, aber habe ich mit Hypnotherapie erfolgreich behandeln können.
Und wie genau hat das stattgefunden? Also was genau hast du da gemacht?
Ich habe eine sehr gute Freundin in England, die macht das, Hypnotherapie, und die hat dann Zoom-Meetings mit mir gemacht.
Hypnose, also ne?
Genau, ja. hat Hypnose mit mir gemacht, das ist Solution-Based Hypnose und das ist was sehr Schönes, man macht die Arbeit alles selber, es ist irgendwie nicht so ein Hokuspokus, wo man dann in Trance ist und dann irgendwelche Sachen macht oder die irgendwas, nein, man ist da noch wirklich relativ bewusst bei und irgendwie pflanzt die einem gute Gedanken in den Kopf und man kann auch dann selber im Nachhinein kann man ganz anders reagieren und auch mal zu sich selber sagen, okay, das ist ein bisschen überreagiert oder du hast gerade nur einen schlechten Tag, ne? Zum Beispiel, ich hatte heute einen schlechten Tag, die passieren, da muss man nicht gleich deprimiert sein oder aufgeben, man muss einfach mal ganz klar denken und ganz ruhig durchatmen, sich ein bisschen Freiraum geben und dann klappt das wieder und das hat wirklich, also mit dieser Recovery, ich glaube auch Hypnose hat auch einen große Rolle drin gespielt. Man muss einfach sich helfen lassen und die Tools finden, ne, wie man das dann behandelt.
Und das Spannende ist ja, du hast dich ja auch mit Hilfe von Hypnose schon auch auf Ultrarennen vorbereitet, ne? Also du hast es sowohl jetzt als Recovery und ja, als Art von Therapie genutzt, als auch als Vorbereitung für diese Rennen. Das finde ich super spannend. Also ich habe auch schon Hypnose gemacht und genau, das Vorurteil ist ja immer, dass man irgendwo gönnt, irgendwo im Trance, ist man ja gar nicht. Ne? Man ist einfach Nein. auf einer anderen Welle, würde ich sagen. Bin großer Fan.
Es ist total irre. Und auch als ich im Krankenhaus gelegen habe, nach dem Unfall, ich habe dann mit meiner Freundin geredet. Und ich meinte zu ihr, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich kann hier nicht negativ sein. Es geht einfach nicht. Die Ärzte kamen ständig rein und haben gesagt, wie können Sie denn noch so eine gute Laune haben? Normalerweise haben wir Patienten, habe ich gesagt, es geht ja nicht anders. Was soll ich denn machen? Und außerdem im Übrigen, ich hatte so, was mir unheimlich einen Aufschwung gegeben habe, ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefühlt, als ob ich Rückenwind habe. Ständig haben irgendwelche Leute mich kontaktiert und es war echt, es hat sich so gut angefühlt. Und das natürlich in der Verbindung mit, dass ich diese Solution-Based Hypnosis noch von früher irgendwie, man wird einfach ein positiver Mensch, wenn man selber zulässt, dass man auch ein bisschen dran arbeitet, ne, dass man sich das mal anhört. Meine Bekannte zum Beispiel, die, wenn ich da anfange, so ein bisschen wehleidig zu sein oder was, dann sagt sie mir ganz klar ins Gesicht oder ja, also halt über Zoom, okay, das ist jetzt nicht so und da musst du jetzt mal an dir arbeiten, da musst du jetzt mal das und das einsehen und das hilft unglaublich, wenn man in einer wirklich schlechten Situation ist, da kann man gar nicht anders als positiv sein, weil man weiß, das ist das Einzige, was einem hilft. Also es ist genauso wie bei dieser Bergabfahrt da vom Teide. Ich musste da einfach positiv sein und einfach nur an die heiße Dusche unten denken. Wenn ich mich jetzt darauf verkrampft hätte, dass es einfach unheimlich kalt ist, da hilft ja nicht weiter. Also das bringt keinem was. Und Es war wundervoll, es war wirklich wundervoll. Sie hat dann gesagt, konzentriere dich darauf, dir den Heilungsprozess vorzustellen. Das habe ich für 2 Monate gemacht, ich konnte mich ja nicht bewegen. Lag dann da halt und dachte mir, okay, also jetzt der Challenge ist, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Let's see if I can do this. Ne? Und es klappt, es hat also scheinbar geklappt bis jetzt.
Und wie regelmäßig hast du das gemacht? Also ist das irgendwie 2-mal die Woche oder täglich? Wie?
Sie macht das, hat das so gemacht, jedes Mal, wenn ich es gebraucht habe, also nach dem Unfall direkt haben wir 2 Wochen lang, oder eineinhalb Monate war das, glaube ich, hat sie mich jede Woche einmal kontaktiert.
Ja.
Und das reicht eigentlich, ne? Weil den Rest, also sie hat auch Tapes, die ich mir dann anhören konnte. Einfach, das ist, damit man mal schlafen kann, damit man sich selber mal Ruhe gibt, ne? Und ich finde das halt schön, gerade für so unabhängige und selbstständige Frauen. Ganz oftmals, wir haben keine Lust, dass wir uns von jemandem in einer Sprachtherapie was sagen lassen oder so. Wir machen solche Sachen gerne selber. Und das mit der Hypno, das ist so, man macht das einmal alles noch selber. Man hat dann, wenn man jemanden findet, der das gut macht, hat man zu dem so ein bisschen Draht und lässt sich auch ein bisschen was sagen. Aber also die Arbeit selber findet bei einem selbst statt. Man muss da nicht so irgendwie unendlich reden. Ist auch für mich mal ganz schön. Ich weiß, sonst viel zu reden und einfach mal ruhig zu sein und sich einfach mal tragen zu lassen. Also ich kann es nur weiterempfehlen.
Ja, was ich auch super spannend finde, ist, dass, also du sagtest eben, gut, wir sind selbstständig stark und so. Wir sind aber auch immer on a mission quasi, ne?
Ja.
Und ich glaube, dir fällt es genauso schwer wie mir, einfach mal runterzukommen und uns und diese Pausen auch einzulegen, die wir brauchen, um eben auch weitermachen zu können, weil wir sonst auch irgendwann zusammenklappen, so. Und das musst du ja in der Hypnose. Du musst ja total runterkommen.
Und es ist schön. Ja. Es ist wirklich schön. Also es ist wirklich angenehm. Und ich muss sagen, als ich in Kanaren war, habe ich wirklich krampfhaft versucht. Ich dachte mir, okay, ich könnte jetzt hier einfach auch mal eine Woche lang nur auf Lanzarote bleiben. Und ich habe da einen Tag verbracht. Ich habe mich gefühlt, als ob mich jemand in den Sarg gesteckt hat und die Klappe zugemacht hat. Ne? Also ich muss mich immer bewegen. Und es ist vielleicht auch gut, aber man muss irgendwann auch mal gucken, dass man nicht von sich selber wegläuft. Ne? Also es ist wichtig. Und das habe ich wirklich gelernt. Auf Langstrecken sowie auch nach den Langstrecken, dass man mal ein bisschen, manchmal einfach so ein bisschen halblang macht und mal ein bisschen versucht, so ein bisschen zu sich zu kommen und nicht immer voll auf Achse. Aber es ist schwierig, ist nicht einfach.
Ja. Hast du da noch eine Methode außer der Hypnose?
Ruby.
Ah, ja, deine Tochter.
Wenn Ruby mir den Kopf streichelt. Ach, schlafe ich sofort ein. Das ist die einzige Person, die mich abstellen kann.
Ja.
Hypnose oder Rubys Hand.
Ja. Ach, schön. Ja, oh Mann, hast du ja auch gesagt. Ich komme da gleich nochmal auch drauf zu sprechen. Ich weiß, dass ein Anliegen auch von dir ist, mal über Versicherungen zu sprechen, ne? Weil du hattest ja das Problem, da kannst du ja gleich auch ausführen, dass eben nicht alles abgedeckt war von deinen Unfällen und man kann sich vorstellen, wie teuer das alles war und auch noch wird mit all dem, was du noch vor dir hast. Viele haben mitbekommen, dass wir das Crowdfunding, ich habe es beworben mit. Ein sehr guter Freund von dir hat das, Rufus hat das initiiert. Es sind auch, ich weiß gar nicht, als ich zuletzt geguckt habe, waren da irgendwie fast 60.000 Euro drauf. Ich kriege immer noch Nachrichten auch von Menschen.
Ja. 55 waren es, leider. Geht auch viel an den GoFundMe und an die Steuern, aber es ist schon ein substanzieller Amount und das ist wirklich unglaublich, ne, weil jetzt gerade eben hier zu sitzen, normalerweise habe ich immer alles selber gemacht, immer gerade so an der Buchlinie und wir haben es immer geschafft, das zu machen, was wir wollten, gerade so mit Ach und Krach, aber ich habe wirklich von Monat zu Monat gelebt, ne, und immer gearbeitet, hatte auch vor, wieder wie immer im Winter 2 Jobs anzunehmen, das ging natürlich alles nicht und das war eine unglaubliche Unterstützung und bleibt es auch weiterhin, weil ich muss halt in den nächsten 12 Monaten hart arbeiten, damit das nicht irgendwelche Folgeschäden hat, auch für Ruby, ne, weil die auch da sehr drunter gelitten hat. Also hat das zwar nicht zugegeben, aber da waren halt auch Sachen, wir haben ja beide gerade erst angefangen in Spanien, wir sind unheimlich gerne hier. Für uns ist das ein Zuhause. Es ist das erste Mal, dass ich mich zu Hause fühle und sie fühlt sich ihr pudelwohl, auch in ihrer Schule. Und es war Gold wert, dass wir das aufrechterhalten können, ne? Weil sonst hätte das für uns bedeutet, dass wir eventuell zurück nach Deutschland oder zurück nach England. Mit England wäre es sehr schwierig gewesen. durch die politische Lage jetzt, ne, weil man nicht einfach mal kurz wieder zurückgehen kann. Und in Deutschland habe ich seit fast 20 Jahren nicht gewohnt. Ne? Und sie spricht halt auch kein Deutsch. Das wäre sehr, sehr schwierig geworden. Und wir sind echt aufgefangen worden. Und ich kann mich jetzt, die ganzen Sachen, die ich von der Versicherung aus nicht machen kann, wo ich mich ein bisschen kümmern sein muss, sei das jetzt Nutrition, ne? Oder sei das extra Rehab oder sei das irgendwelche Geräte, dass ich mir so ein Vibrationspad hole, damit ich versuche, die Beine wieder in Gang zu setzen. Das können wir uns leisten und das ist echt, das ist unglaublich. Ne? Und kommen ja halt auch Operationen. Man muss ja immer darauf vorbereitet sein, was passiert und wenn es dann nicht so gut läuft. Ne? Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, wenn da was korrigiert werden kann, muss, dann kann ich auch privat zu jemandem gehen und das machen, weil das ist echt eine Angst. Also Nase ist ja nicht nur ästhetisch, es ist auch Funktion, ne? Gerade wenn man gerne Sport treibt, dass man vernünftig atmen kann. Ne? Also ich bin abgedeckt und ich muss mir darüber jetzt keine Sorgen machen, was echt Gold wert ist.
Ja, und ich glaube, vielen ist nicht ganz klar, dass auch, also ne, man fragt sich ja, warum zahlt nicht einfach die Versicherung? Gut, in deinem Fall ist es ja auch noch besonders, weil ihr weniger als ein Jahr in Spanien gelebt habt und deswegen da noch nicht den vollen Versicherungsschutz gehabt hattet, ne?
Sozialversicherung, ich kann darauf nicht ganz kommentieren, weil wie gesagt, wir haben, ich hatte Glück, dass ich nicht komplett gelähmt war. Weil dann hätte ich halt gemerkt, okay, wie gut ist das als Versicherungsnetz hier, da wirst du schon in gewisser Weise aufgefangen. Das Problem ist nur, was passiert mit Arbeitsausfall, was wäre da passiert, genau. Wie war ich da aufgefangen? Und vor allen Dingen auch, wo ich wohne im dritten Stock ohne Aufzug. Ne? Ich hätte hier nicht hingekonnt. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen, am Anfang muss ich das Bad umändern, solche Sachen. Und da muss man unheimlich hinterherlaufen. Das würde dann manchmal für viele Rückenmarkskranke bedeutet das, dass sie dann für Monate, vielleicht auch manchmal ein halbes Jahr nicht nach Hause zurück können oder dass ein Umzug gemacht werden kann. Wenn man dann hier alleine ist, ne, dann ist das natürlich noch um einiges heftiger. Und das sind halt so Sachen, da guckt man bei der Versicherung nicht drauf, da muss man halt gucken,
ja,
dass da ein Maximum Auszahlung ist, wenn man schwer verletzt ist, ne? Und einfach mal diese Klauseln einfach mal durchlesen, würde ich empfehlen, weil bei mir, also ich weiß jetzt, was mich direkt betroffen ist, dass die Zähne halt nicht abgedeckt waren und dass das noch lange Arbeit und auch teure Arbeit sein wird, das alles zu korrigieren, dass Sachen wie Arbeitsausfall wäre nicht abgedeckt worden, was natürlich schwierig ist. Ich bin ja nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für meine Tochter. Und dass Rehabilitation nur abgedeckt worden wäre, wenn ich im Krankenhaus gewesen wäre, ist, again, ich habe eine Tochter, ne, ich kann nicht einfach sagen, ich bleibe jetzt mal nebenbei 6 Monate lang in der Kur. Die hat ja keinen. Also die hat zwar schon Menschen, aber die braucht ihre Mutter. Ne? Ich bin ja relativ früh aus dem Krankenhaus raus. Ich konnte ihr hinkommen und habe dann selber den Osteopathen bezahlen können und habe auch selber die Taxis bezahlen können. Das hätte mir die Versicherung nicht bezahlt, weil die lassen einen da in Rehabilitation kann man nicht hinfahren. Also die bezahlen den Transfer nicht, aber die bezahlen auch nicht, dass wenn jemand so krank ist, dass er sich nicht aus dem Haus bewegen kann, dass die kommt. Ne? Das habe ich aber halt später erst nachgelesen. Sowas liest man nicht nach, also zumindest ich nicht. Ich hatte einfach nur geguckt, okay, es ist eine Versicherung, die deckt einen ab, wenn man ins Ausland, wenn man Ausland sperrt, dass man da eine Krankenversicherung bzw. eine Unfallversicherung hat. Die holen einen wieder zurück ins Land und die sind für Fahrradfahrer, für professionelle Fahrradfahrer. Deswegen wird das ja schon gut sein. Ne? Aber ist auch ein bisschen schwierig hier in Spanien. Also ich glaube, in Deutschland ist die Option einiges besser. So wie auch in England, da kann man sich wirklich gut abdecken. Hier bin ich immer noch auf der Suche nach etwas ein bisschen höheren, ne? Aber man muss halt aufpassen, die meisten Versicherungen decken, sagen, okay, Unfallversicherung, sagen auch für Fahrradevents, aber decken kein Ultras, weil in dem Moment, wo du nicht eine Ambulanz direkt in dem Event hast oder eine komplette Support, dass jemand immer mit dir herumfährt, da machen die nicht mit, weil das einfach dann zu riskant ist, ne? Da muss man schon drauf achten.
Ja, es ist ein ganz großes Thema. Also ich habe auch schon vor unseren Podcasts auch immer mal Nachfragen bekommen. Und bevor jetzt mich wieder jemand fragt, ich habe auch keine Idee, also auch in Deutschland nicht, habe ich noch keine Versicherung gefunden. Ich habe verschiedene Versicherungen auch schon angesprochen. Und es könnte auch sein, dass da eine was macht, mit der ich ein bisschen so in Kontakt bin. Aber falls das jetzt jemand hört und sagt, hey, ich habe mich da auch mal reingekniet und ich habe was gefunden, gerne mal teilen. Also
auf jeden Fall. Na, also ich wäre auch echt daran interessiert, das mal ein bisschen publik zu machen. Ich weiß, dass in England gibt es Veloschuhe. Die versichern Fahrrad, sowohl auch den Fahrer. Eine Bekannte hat leider einen Unfall gehabt vor kurzem. Ein Glück war, ist ihr nicht viel passiert, aber das Fahrrad wurde sofort ersetzt. Und ich weiß auch von denen, ich hatte bei denen persönlich, ich glaube, das ist auch mal gut, wenn man persönlich mal anruft und fragt, decken sie Ultra-Events ab? Also ich hatte bei den Anrufen, die haben das bejaht. Und die haben irgendwie zwischen 20 und 30 Pfund pro Monat gekostet. Das ist natürlich nicht wenig, aber wenn man sowas macht, ne, also wir dürfen halt nicht vergessen, dass was wir machen, dass wir unter Umständen irgendwann mal irgendwo auf dem Bergabhang liegen und da ist keiner. Und ja, dass man unter Umständen also halt so einen Unfall haben kann, das ist, und dann hier für mich Situation auch noch folgende, dass ich als, wenn ich in einem Sportevent bin in Spanien, dann bedeutet das, dass man keine Seguridad Social hat. Das muss alles privat abgeregelt sein. Das Erste, was sie mich gefragt haben, wo ist ihre Versicherung? Ne? Und ich kann wirklich nur jedem anraten, wenn die jetzt auch nach Spanien, wenn man zum Spanien, zum Event kommt, dass man auf jeden Fall seine Versicherungsunterlagen an sich hat, weil und die auch wirklich hat, weil ansonsten bezahlt man das selber. Im ersten Jahr für eine Querschnittslähmung sind das 5 Millionen. Und ich glaube, das haben die wenigsten. Ne? Ja. Also, und das muss man sich einem. Ich weiß, das sind jetzt so langweilige Themen und ich kann mir vorstellen, das nervt auch ein bisschen, dass ich darüber so wirklich mit jedem jetzt geredet habe, nicht getroffen habe, aber muss da wirklich aufpassen, das ist wichtig.
Ja. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch nur eine einfache Auslandsversicherung. Es gibt ja auch Events, die das auch schon sehen wollen am Start. Also beim Transcontinental Race musst du es auch vorzeigen. Ja, im Optimalfall ist es halt auch wirklich deine gute Versicherung, die dich auch wirklich abdeckt. So. Also auf jeden Fall mal reingucken oder wenn ihr was habt, lest euch das nochmal genau durch. Und wer eine richtig gute Versicherung gefunden hat, her damit.
Teilen, genau. Auf jeden Fall teilen. Ne? Und für die Organizer, ey, heads up, Chapeau to jedem, zum Beispiel Juliana Büring, fand ich super geil. Im Nachhinein habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Die hat 2 Wochen vor dem Vulcano Sprint hatte ich eine Message auf der WhatsApp-Gruppe oder wo das war, hier nochmal, oder ich weiß nicht, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie nochmal gefragt hat, hast du eine Versicherung? Und weißt du, Johanna, manchmal denkt man solche Sachen auch nicht, ne? Man denkt halt da an einem Tag vor dem Rennen nach und dann denkt man sich, ja, wird schon schief gehen und das kann ganz schön daneben gehen, ne? Und das hilft wirklich, also ich meine, man macht halt dumme Dinge. Wenn jeder ist für sich selber verantwortlich, aber es ist wirklich schön, dass die Leute, die wirklich Ahnung davon haben, es gibt jetzt auch viele Rookies, ne, dass man einfach mal sagt, ey, guck noch mal kurz, wenn du es hast, das ist wichtig, ne, also ich glaube, das hilft unglaublich, deswegen, also Thumbs up für jeden, der das macht, das hilft ungemein, ich glaube, das kann da viele Leute davor bewahren, dass die sowas erleben wie ich oder schlimmer, ne.
Ja, aber auch total schön, dass die Community so hinter dir stand, ne? Also aus Amerika habe ich das jetzt auch schon häufiger mitbekommen, weil da einfach dieses Versicherungsthema noch viel schlechter ist. Da sind ja teilweise die Menschen gar nicht versichert, weil sie sich das nicht leisten können. Und gerade so im Fahrradkuriere, ne, Messenger, da ist das dann selbstverständlich, dass da ein Pfand aufgesetzt wird und alle eben spenden. So. Deswegen, mir war das nicht ganz neu, aber ja, das, also auch nochmal danke an alle Hörer und Hörerinnen, die hier auch das über den Podcast mitbekommen haben und die ja teilweise, eben das Funding, wir haben ja auch bei dem Solidarity Ride gesammelt, da können wir auch nochmal sagen, ich habe das gar nicht mehr so groß verkündet, was damit eigentlich gemacht wurde, aber ich habe es direkt an deinen Zahnarzt überwiesen.
Genau, der Zahnarzt ist es also auch sehr, weil Zähne, ich bin wirklich kein eitler Mensch, aber Zähne und Nase sind schon wirklich sehr praktisch, ne? Ja. Also, und das wird auch noch eine lange Baustelle und deswegen, also ich habe, der Anfang dieser Zahnbehandlung, hatte Juliane ja geholfen mit und ich habe dann die Zähne Ätna und Vesuvius genannt. Und ich habe während der Fahrt auch jetzt in den Kanaren, ich denke da immer dran. Ne? Ich denke mal, ey, guck mal, wie viele Leute hinter dir stehen. Und das fühlt sich unheimlich gut an, weil ich habe immer alles alleine gemacht und ich war echt am Boden. Und das ist, ich wäre nicht hier, ne? Und da werde ich für immer dankbar für sein. Und ich hoffe, dass ich in Return, dass ich Leuten ein bisschen Anschwung geben kann, wenn die eine schlechte Zeit haben oder was Ähnliches erleben, dass sie sich ein bisschen besser durchbeißen können und sehen, oh doch, es geht. Wir können irgendwie, ne? Also es war unglaublich, der Support.
Ja, ich war auch begeistert. Also, weil ich aus meiner Perspektive kann dir auch sagen, also es war auch gar keine Option, nichts zu machen. Also, Ne? So von aus der Entfernung kannst du ja nicht viel machen, aber Geld sammeln geht irgendwie. Und wir hatten einen total schönen Tag. Wir sind zusammen Fahrrad gefahren und am Ende war inklusive, es gab ja noch ein bisschen was über PayPal und so, plus Bar, plus das, was direkt bei GoFundMe gesammelt, war das eigentlich GoFundMe, bei dem Crowdfunding auf jeden Fall gesammelt wurde, waren es irgendwie ja mehr als 1000 Euro. Und ja, wenn wir damit irgendwie Teil vom Zahn dazugeben können.
Nee, ist auf jeden Fall, ja, das ist echt, das ist so viel wert, weil, also das ist auch eine Sache, ne, ey, irgendwann bin ich auch mal 80 oder 90, ne, und ich werde echt für den Rest meines Lebens, werde ich hier sitzen und mir denken, boah, ich habe mich so oft alleine gefühlt, ne, und ich bin immer ich habe immer total geliebt, was ich mache und war immer so auf meiner eigenen Insel, und als ich da am Boden lag, das war ein ganz schöner Schock, ne, und dass ich diese Unterstützung habe, also es hat mir wirklich den Glauben an die Menschheit wiedergegeben. Und wie gesagt, also ey, 20% war bestimmt die Hypnotherapie, aber 80% war echt so, ey, guck mal, wie viele Leute an dich denken. Und du musst dir, ich habe mir das erste Mal in so, so vielen Jahren, ich bin halt alleinerziehend, ich habe oftmals Sachen mit mir selber abmachen müssen und mich durchbeißen müssen. Das erste Mal in so vielen Jahren konnte ich mir sagen, du musst dir jetzt über nichts Gedanken machen, das ist abgedeckt und du hast die Hilfe, die du brauchst, du kannst wieder gesund werden. Und das war echt Gold wert. Ne? Dann kann man gesund werden, weil ansonsten, wenn man Stress hat, das geht einfach nicht. Ne? Wenn du dir noch Gedanken darüber machst, oh, kannst du jetzt das und das leisten, oder wenn du jetzt nach Hause kommst, musst du ja die erstmal für 1-2 Monate die Versicherung anwenden, bevor du eine Behandlung kriegst. Das ist schon besonders, wenn man darauf nicht angewiesen ist und einfach sagen kann, ja, du kriegst jetzt eine Massage, du kannst das, ne? Du kommst wieder besser.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ich glaube, alle sind da bei dir. Und so wie du sagst, ne, du inspirierst eben ja auch uns wieder, wie du das schaffst. Also 5 Monate nach so einem Unfall wieder auf dem Rad zu sitzen und so ein Event mitzufahren und irgendwie gut da durchzukommen. Und ja, also gab auch, ich habe ja nach Fragen gefragt und da waren auch gute Besserungswünsche weiterhin und dann einfach very happy to see Anna riding again. Also ganz viele waren einfach froh, sich wieder auf dem Rad zu sehen und das zu sehen, und schicken dir auch nochmal die Grüße jetzt über mich, über den Podcast. So, ja, richtig gut.
Ja, das fand ich auch schön, ne, dass man im Nachhinein dieses gut wollen, weil ich dachte mir so, ja, nicht, dass die jetzt enttäuscht sind, das ist ja wirklich so. Es war ja wirklich aus komplett unkonditional haben die mich wieder auf die Beine gebracht, alle, ne? Und es ist echt unglaublich, auch noch zu sehen, zu sagen, es ist schön, dich wieder auf dem Rad zu sehen. Nicht irgendwie so, ach, jetzt kannst du ja schon wieder am Fahrrad fahren, ist ja nicht mit dir, weil es sind leider noch recht viele Sachen mit mir. Also auch Dinge, die ich jetzt privat eher besprechen würde als öffentlich, ne? Sachen, die halt noch nicht in Ordnung sind nach so einer Verletzung, weil man hat da halt noch Nachschäden. Aber es bedeutet unheimlich viel. Und also, wie gesagt, ich glaube, jeder, der super fahrradbegeistert ist, kann das nur bejahen. Das Erste, was man machen möchte, ist zu gucken, ob man das überhaupt noch machen kann, weil das ist halt, meine Leidenschaft, ne? Ob man das noch machen kann, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jeder andere, wenn man es so halb kann, irgendwie hangelt man sich wieder aufs Rad und fährt, ne?
Ja. Und sag mal, was hast du noch für 2022 geplant? Gibt's da noch Events?
Also,
außer den Dirty Boar, wo wir uns ja treffen werden.
Den Dirty Boar, also das ist ja noch ganz weit hin. Da kann ich ja schon mal sagen, aber der Rest ist, wie man eine Sternschnuppe sieht, Johanna. Das kann ich nicht sagen, weil dann kommst du nicht in Erfüllung. Das sind alles Wünsche, ne? Aber ich muss erstmal gucken, wie das jetzt klappt mit dem Gesicht. Ich hoffe, die machen dann, verwurschteln dann nicht wieder was. Und dann muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Ich kann ja nicht immer irgendwelche Events untrainiert fahren. Das macht halt auch keinen Spaß.
Nee, ist auch nicht so dein Ding, ne? Eigentlich bereitest du dich ziemlich akribisch vor, ne?
Oh ja.
Ja.
Ich drehe mich da. Mir macht das Training eigentlich mehr Spaß als die Events. Aber die Events, also, das macht halt auch Spaß, immer im anderen Sinne. Aber es macht nur Spaß, wenn man sich vorher einmal richtig durchkurbeln konnte. Und das mache ich halt sehr gerne. Und akribisch auch, ne? Also mit Gründlichkeit. Und das ging einfach nicht. Und muss ich eben gucken. Aber ich habe schon, so ein paar Wünsche habe ich schon. Aber, das sieht man ja dann noch. Wenn ich mich dann wieder rauskraxle, ne?
Ja, sehr cool. Und jetzt hast du aber für die Gesichtsoperation, planst du jetzt gut 2 Monate auch ein, ne?
Ja, sind das in etwa 2 Monate. Ich bin immer noch im Hinterherlaufen, wie das nun mal so ist mit privaten Krankenhäusern. Da muss man dann irgendwie hinterher und gucken hier. Ich habe die heute auch nochmal angerufen. Sie haben mir nach wie vor noch keinen Termin gesagt. Also der Plan war, in der ersten Februarwoche das zu machen. Die erste Operation, dann die zweite zu meinem Geburtstag, 3 Wochen später. und dann eine weitere Operation eventuell, also dann so 2-3 Wochen danach, um den Nasensteg wieder zu regenerieren. Und ja, in der Zeit, nach den ersten 2 Operationen haben sie mir ans Herz gelegt, dass ich keinen Sport treibe, weil ansonsten Blutungen entstehen können. Und demnach sind da schon ja so um die 8 bis 9 Wochen, denke ich mir, wird das schon dauern.
Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass du es irgendwie auch schnell hinter dir hast, ne? Also, dass das jetzt irgendwie nicht sich noch ewig hinzieht.
Ja, nicht auf den Dank.
Ja,
ich möchte einfach noch fahren, Teile von mir, denke ich mir immer, lass die Nase einfach so stehen, wie sie ist. Und genießt den Sommer, ne? Also das ist auch so eine Sache, wo du gesagt hast, du kannst dir jetzt auch mal ein Jahr Zeit lassen. Irgendwie, ich meine, man hat ja auch nicht immer Zeit. Ne? Das habe ich auch gemerkt, als ich auf dem Boden gelegen habe, dachte ich mir, oh Mann, ey, ein Glück habe ich doch recht viel gemacht. Einige Sachen stehen noch an. Ich habe mir dann halt so ein bisschen Sachen durch den Kopf gehen lassen. Aber man hat nicht so viel Zeit, wie man denkt, glaube ich. Ne? Man muss immer gucken, dass man mal was weitermacht. Und jetzt nochmal 2 Monate für die Nase. Das sind ja schon 5 Monate, das ist ja fast ein Jahr, dann, dass ich dran gehangen habe. Und ich würde gerne noch ein paar Sachen sehen, ne? Also ich meine nicht, dass ich nächstes Jahr gehen werde, aber also ich würde zwar noch ein paar Sachen sehen, wo ich jung bin, würde ich sagen.
Ja gut, da hast du aber die 2 Monate. Du musst es so sehen, dann kannst du wieder schneller anfangen, dich quasi auf die richtig großen Sachen vorzubereiten.
Ja, ich sage immer, also jedes Mal, wenn ich auch bei diesen MRI-Scans, wenn das jemand mal mitgemacht haben, die sind unheimlich grässlich. Selbst darin kann man was Positives sehen, hört sich an wie der Anfang eines Time Trials, dieses Piepen. Also ich versuche ja immer dann das alles als ein Stück von dem Weg zu sehen und dann denke ich mir auch, guck mal, ist doch schön, dieses Wochenende bist du dann von dir selber geschützt, kannst nicht sagen, ich fahre jetzt 2x7 Stunden jeden Tag Fahrrad, kannst dir auch mal schön Kaffee trinken mit deiner Tochter und nur 2 Stunden fahren. Also ich meine, es sind auch so Sachen, wo man sich dann mal so eine Ruhepause gönnt oder ein bisschen so so ein Ausruhe und dann wieder lospowern kann, das stimmt schon.
Ja, und was ich hier vielleicht noch erwähnen würde, du arbeitest ja auch wieder Vollzeit, also das ist jetzt nicht so, dass du einfach Recovery machst und Kaffee trinken gehst, ne? Sondern du arbeitest Vollzeit und alles andere läuft irgendwie nebenbei, also sowohl das Training, das du schon machen kannst, als auch irgendwie die ganzen OP-Geschichten, die noch anstehen. So.
Ja, mit der Arbeit ist wichtig, ne? Weil es ist, Arbeitsmarkt hier ist nicht super groß für mich mit dem, was ich mache, weil ich bin kein Ingenieur oder keine Krankenschwester oder kein Mediziner. Also ich arbeite im Kundenservice und ich habe ein bisschen suchen müssen, weil hier im Norden gibt es nicht ganz so viel Arbeit. Da muss ich mich schon ein bisschen dranhängen, dass ich einen Job bekomme und dass ich den auch behalten kann. Und bin da auch sehr zufrieden eigentlich. Ne? Das ist sehr schwer, so lange still zu sitzen. Ich versuche das durchbrechen mit Geräten, die ich habe, und so eine Pedalmaschine, und ich sitze auf dem Ball. Aber es fällt mir ein bisschen schwer, ne? Also muss ich halt gucken, dass ich das irgendwie durchziehe. Aber Arbeiten ist schon gut, ne? Es ist halt auch für die Zukunft, dass wir hier bleiben können, dass wir unser Leben weiterhin finanzieren können. Weil irgendwann ist das ja auch vorbei und vorüber und dann geht es ja halt auch weiter. Ne? Wenn ich jetzt 2-3 Jahre lang nicht arbeiten würde oder selbst ein Jahr lang nicht arbeiten würde, ist es ja auch schwierig, wieder reinzukommen. Es ist schon gut, wenn man so eine Routine beibehält.
Ja. Und das, okay, Kundenservice, klar, mit Englisch, ne? Oder
Deutsch.
Nee, Deutsch. Okay, ach krass. Das ist ja witzig.
Ich verkaufe Stühle. Ich habe auch letztens einen anderen Fahrradfahrer, Jörn Knuppe, ich weiß nicht, ob du den
kennst. Ja, sagt mir was. Ja,
auf jeden Fall. Jörn Knuppe, der ist auch mal Three Pigs, das war so geil. Sag mal, Jörn, wie findest du denn in Victory? Wie? Du hast gerade einen Stuhl bei mir gekauft. Wie, was? Du bist am Arbeiten? Und ich so, ja, ich habe den Stuhl vergessen. Also,
wie
schon,
lustig.
Also, ja, nee, mein Job ist komplett belanglos, aber ich mache ihn unheimlich gern. Ich rede so gerne mit Menschen und ich finde das so schön, mit Menschen am Telefon zu sein, die richtig sauer sind und die doch irgendwie noch glücklich zu machen. Das ist für mich, das ist wie ein Ultra-Challenge. Den ganzen Tag lang anstatt von Miles hast du Mails und redest halt mit Leuten, ne? Hin und wieder wirst du bezahlt für Telefonstreich, kannst du Leute anrufen und die fragen, ob sie den Stuhl schön finden. Ich mach's einfach, ich weiß nicht warum, aber mir macht das einfach Freude. Vielleicht, weil es stupide und also Wiederholungs ist, ne, ständig, also ähnlich wie Fahrradfahren, keine Ahnung, aber es macht mir einfach Spaß.
Ja, wie witzig. Und wie macht man das? Was ist dein Tipp? Wie kriegst du sie dann? Weil ich meine, wenn die sauer sind, also ich meine...
Wenn die sauer sind?
Ja.
Also es ist ganz einfach, man fragt die einfach, erstmal hört man, man redet Leute mit Leuten mit ihren Namen an. Das ist wichtig, dass man auch den Namen, damit man auch irgendwie sagt, okay, ich höre dir zu, ne? Und dass man zum Beispiel Sachen wie Nummern oder wenn ihr einen Daten gibt, einfach mal wiederholt und dann nochmal wiederholt, was sie sagen und einfach ganz ruhig reden. Ist wie mit einem Kind im Grunde genommen.
Okay, also erstmal runterholen sozusagen. Gar nicht mal um das Problem kümmern, sondern einfach erstmal, ich bin da für dich. So.
Ich bin da für dich, genau. Und dann hört man sich das an. Und das ist ähnlich wie ein Selbstgespräch, wenn man Fahrrad fährt. Man muss dann einfach ganz faktorientiert sagen, okay, diese Option steht leider nicht zur Verfügung. Aber eventuell hätten wir noch diese Option. Und ja, also das ist schon interessant. Ich habe wirklich viel über Menschen gelernt und auch über mich selber, ne? Weil ich mich manchmal oft auch selber in so einem sauren Kunden wiedererkenne. Und es ist eigentlich egal, was man für eine Arbeit macht, wenn man das mit Leidenschaft macht und ein bisschen Herz reinpackt, dann und wenn man mit Menschen arbeitet, dann kann einem das unheimlich viel geben, ne? Ob die nun am Telefon sind oder ob man wie Rafa, der hat ja auch gesagt, Kommunikation ist unheimlich wichtig, ne? Ob man wie Rafa ein Sanitäter ist, natürlich auch ein super wichtiger Beruf, aber man kann irgendwie in seinem kleinen Rahmen der Welt was mitgeben, ne? Wo man auch immer landet. Bei mir sind es halt Stühle.
Ja.
Was halt krass ist, wenn Leute anrufen, die sagen, ich hatte einen Fahrradunfall, ich habe schweren Rückenschaden und ich kann nicht richtig sitzen, ich brauche einen Stuhl. Also ich hatte halt auch ein, zwei Kunden, wo ich dann danach echt geheult habe, ne, weil das war schon heftig. Ne? Warum rufst du denn ausgerechnet mich jetzt an?
Ja, ja.
Man hat halt ein 5-Minuten-Fenster, wo man dir eine Beratung geben kann und ja, ich möchte eigentlich die nur umarmen. Ne? Also das, was mir am meisten wehtut, gerade eben, das bin nicht ich, das sind die Leute, die da immer noch drin sind. Ich kann halt nichts machen. Ne? Also ich möchte gerne in der Zukunft irgendwie was finden, wo ich die unterstützen kann, aber es tut halt weh, weil ich fühlen kann, wie die sich fühlen und das... Ja. Das tut weh, ne? Das tut echt weh, weil man ist wirklich hilflos und man sieht die Welt von unten. Also siehst wirklich, wie schlecht es sein kann, wenn du abhängig von der gesamten Welt bist und überhaupt keine Privatsphäre mehr hast. Also weil du hast halt nichts mehr. Du bist unheimlich alleine, aber du hast nie deine Ruhe. Da ist ständig jemand um dich rum, ne? Und solche Sachen, das ist einfach, ja, ist sehr, sehr unschön, ne? Und man sieht dann halt auch manche Charaktere so, die einen behandeln, wo du dir denkst, warum tust du das einem Menschen an? Ne? Warum machst du das? Und du kannst das nur beobachten, wie in so einem schlechten Film. Ne? Also schon heftig.
Ja. Hast du da eine Idee, was du da gerne machen würdest? Also oder was für einen Bereich da in Frage käme?
Ein Traum für mich wäre, dass ich irgendwie in Richtung Handfahrrad, dass ich da in der Industrie irgendwie was machen kann, dass man vielleicht mit einem Hersteller zusammenarbeitet. Wenn ich eine Sache mir wünschen könnte für die nächsten 10 Jahre, wo ich noch aktiv irgendwie was fahren kann, dass ich irgendwie einen Fundraiser machen kann und dass ich vielleicht wenigstens einen Menschen, der in so einer Situation wäre wie ich, ein bisschen, wie heißt das, Dignity, wie heißt das in Deutsch, ein bisschen was wiedergeben kann, ein bisschen Unabhängigkeit und ein bisschen Würde wiedergeben kann, dass sie sich aufs Rad setzen können. Ne? Und das wenigstens einer, weil die sind echt sauteuer. Also der Freund von mir, $27.000 kostet so ein Converted Bike. Und es bedeutet aber unheimlich viel, weil man hat das ist genauso wie bei einem Komplett. Also was ich auch nochmal sagen wollte, ne, ist, unser Sport ist total toll, was wir machen, unsere Adventure Racing, aber es ist schon schade, dass es ein Sport für super able people ist, ne? Und das ist echt, also disabled, da eigentlich nicht gibt. Und ich glaube, gerade Leuten, die so ein krasses Schicksal hatten, ne, oder haben, für die wäre das unheimlich schön, wenn die sowas Ähnliches, zumindest so in der Richtung, mal erleben könnten und ein bisschen frei sein könnten wieder, weißt du? Ich weiß aber nicht, wie man es umsetzen kann. Also ich muss mir da noch längere Gedanken drüber machen, aber seitdem ich im Krankenhaus gelegen habe, denke ich mir, okay, vielleicht hat das einen Grund, dass ich gefallen bin, ne? Vielleicht kann ich irgendwie was verändern und wenigstens einer Person mal helfen. Dann wäre schon was wert gewesen.
Ja.
Allein der Auftrieb, den man bekommt, im Moment, wo man merkt, dass man sich aus der eigenen Kraft wieder weiter bewegen kann, weil ich glaube, das ist die Stärke durchs Fahrradfahren, dass man sich mit seiner eigenen Muskelkraft fortbewegt und dann den Kopf wieder klar kriegt. Allein das so Menschen wiederzugeben, das ist halt für die auch die Bewegung des Körpers, wo dann die Sachen, die leider nicht mehr funktionieren, nämlich innen drin, mal wieder ein bisschen Bewegung kommt, dass man einfach mal eine wieder vernünftige Verdauung hat und solche Sachen. Ne? Das bedeutet unheimlich viel, das ist Lebensqualität, dass man sich nicht ständig gegen seinen eigenen Körper wehren muss. Das bedeutet schon viel. Wie ich an der Startlinie gestanden habe, weißt du, jetzt in den Kanaren, wenn ich das einmal weitergeben kann und einfach das nur sehen kann, das wäre so schön, weißt du?
Mm,
Ja. Dann würde es nicht mehr so wehtun, dass ich jetzt ein FDP habe wie ein totes Wildschwein oder ein toter Hamster. Das wäre dann nicht mehr so schlimm, ne? Also das wäre dann in Ordnung, das hätte sich dann gelohnt.
Ja. Aber du verrätst es auch nicht einen deiner Wünsche, die du.
Nein, das darf ich doch nicht, dann gehen die doch nicht in Erfüllung.
Ja. Dann muss ich dir wohl weiter auf Instagram folgen und dich weiter belatschern. Und
ja, oder mich einladen. Du kannst, ich lasse mich auch mal ganz gerne einladen. Wenn du vielleicht so ein Orbit, mach dir eigentlich die Orbits wieder.
Ja, klar, willst du vorbeikommen? Natürlich, bist du hier immer eingeladen.
Diese Orbis-Party finde ich total klasse. Also,
die sind super. Ja, geht im Juni wieder los, am Pfingstwochenende. Da wird dann auch der erste Orbit gefahren. Da ist ja groß hier Gravel Camp. Und dann geht es wieder 10 Wochen. Und in den 10 Wochen kannst du dir jeden Orbit aussuchen und den fahren. Ja. Anna, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Wir bleiben ja eh in Kontakt. Super, ich finde die Idee super von dir, da irgendwie was zu machen. Und ja, lass uns da nochmal in Ruhe sprechen. Und ja, weiterhin alles Gute. Willst du noch irgendwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe?
Nee, ich hab ja, wie gesagt, also was mir wichtig war, dass ich eben noch an die denke, die noch drin sitzen, ne? Und ja, die noch nicht aufgestanden sind. Das war mir wirklich wichtig, weil das geht mir nicht aus dem Kopf. Und ja, dass ich mich bedanken konnte, also jeder, der jetzt zuhört, der was gemacht hat, das ist wirklich, also das war unglaublich, ich habe mich wie Sterntaler gefühlt, ne? Also das war unglaublich, ich dachte, oh Gott, es ist, das hat uns unheimlich geholfen, also beiden, Rübe und mir, weil ich bin ja nicht alleine und also für sie war das auch sehr, sehr, sehr gut, dass wir die Unterstützung hatten, dass ich da unheimlich viel dankbar bin.
Ja.
Also danke an alle und ich hoffe, dass ich das so mal weiterreichen kann.
Ja.
Dieses Gefühl, ne, dass man aufgefangen wird, weil auch als eine nicht materialistische Person ist es schon schön, wenn man in so einer Situation nicht denken muss, oh Mist, wenn ich jetzt morgen nicht zur Arbeit gehe, dann können wir die Miete nicht bezahlen. Also es war schon ohne Kampf und ohne Krampf, es war einfach da und auch spontan total klasse, super, danke an alle.
Ja. Ja, ich war auch beeindruckt, wer da alles gespendet hat und wie schnell das dann auch ging und dass da eben doch die große Summe zusammenkam, ne? Also Ziel war ja 50.000 und ja, das ist ja...
Es war unglaublich und ich muss auch sagen, also die eine Sache, die hat mich richtig zum Weinen gebracht, da hat eine Frau über PayPal mir was gesendet und eine Nachricht beigelegt, ich kann nur 5 Euro, aber ich möchte gerne lieber spenden, ich bin gerade arbeitslos und ich habe die so gefühlt, weil ich dachte mir, ey, das bist du, wie ich in den letzten Jahren, also ich war hier in Spanien auch zwischenzeitlich arbeitslos, habe so stark eine Arbeit gesucht, habe es einfach nicht hingekriegt und wir hatten diesen Traum und es ist alles schief gegangen und ich dachte mir, ich finde es unglaublich, dass du immer noch an mich denkst und das andere, was mich auch erstaunt hat, danach bin ich auf die Toilette gegangen, da war ich so stolz, dass diese Person irgendwie dachte, der Lachlan McNorton hat gespendet, dachte mir, wie kommt der darauf, wie hat er das überhaupt gesehen und hat diese Story geschert und dachte ich mir so, ey, danke, ja, Lachlan. Ja. Darauf gehe ich jetzt erstmal, das erste Mal stehe ich jetzt auf. Ne, und das, also diese Unterstützung, Emily, die vorbeigekommen, alle, es war wirklich unglaublich. Und die Namen, die da waren, auch Leute, die sich an Sachen erinnert haben, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Ne?
Ja.
Also von Leuten, die ich irgendwie mal, denen ich mal geholfen hatte, als sie einen Sturz hatten, über Leuten, die irgendwie mal nach einem Rennen total aufgelöst waren, die ich in mein Bett rein verfrachtet habe und gesagt habe, hier schlaf da mal. Und das war unglaublich. Also das es ist echt schön, dass wir sowas auf die Beine stellen können, dass es diese Szene gibt. Ne?
Ja, finde ich auch. Also ja. Es ist selbst, also gut, Versicherung ist trotzdem wichtig, aber trotzdem ja, auch immer wieder toll, dass sowas dann eben auch möglich ist und dass ihr eben wieder auf die Beine gekommen seid dadurch und auch weiterhin auf die Beine kommt. So. Und für uns alle ist es ein kleiner Betrag, mit vielen Menschen ist es dann eben ein kleiner Betrag, der dann zu einem großen wird und dir dann eben ermöglicht, da ja wirklich oder euch das Leben weiterführen zu können. So.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, also Ruby hat auch durch die Situation und das zu sehen, ich glaube, die wird auch noch mal ein bisschen speziell und ich hoffe, dass die weitergeben kann, dass das irgendwie weiterlebt, ne? Die macht jetzt super in der Schule gerade und die Lehrer sind alle voll happy mit ihr, dass sie das auch noch mal umdrehen konnte. Das hätten wir ohne diese Hilfe gar nicht gekonnt. Also es wäre es echt richtig schlecht gegangen und das ist wirklich wunderschön, dass ich meine Tochter, da wird noch eine Ohrens für viele Jahre lang auf dieser Welt rumirren und ihr Unwesen treiben im guten Sinne und das ist ein schönes Gefühl.
Ja, von
Und
denen brauchen
wenn
wir eh viele. Von
ja, ich weiß nicht, wie viele von mir verträglich sind. Man kann ja mal die Leute fragen, die darunter leiden mussten, wenn ich dann auf so einer Strecke anfange zu singen.
Ja.
Solche Dinge. Oder wenn ich die versuche, nachts
Ja.
und draußen aus dem Bett zu holen, um auf den Berg raufzufahren und solche Geschichten. Also so viele von uns sind auch nicht verträglich, aber so ein bisschen schon, ne?
Ja. So, abschließend, das war nämlich auch noch eine Frage. Ich sehe sie hier gerade. Ich gucke da gerade noch mal rüber. Was ist denn dein ultimativer Tipp, wenn man sich auf lange Distanzen vorbereiten möchte? Also jemand, der sowas noch nicht gemacht hat. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, ja, mach das?
Ich glaube, also ich habe das auch vorher von anderen Frauen schon oftmals gehört, immer nur eine Station nach der anderen nehmen. Und das andere, der beste Tipp, der kam von Ruby. Und das finde ich, das ist wirklich so. Einfach nicht so viele Gedanken machen. Ich habe mit der im Bett gelegen, eine Nacht vor den Kanarien, lagen wir nebeneinander. Und habe ich sie gesagt, weißt du was, Ruby? Also, ich weiß nicht, ob ich das kann. Hat sie mir gesagt, du bist doch dieses Rafa 500 gefahren. Meine ich so, ja, aber das war anders. Das war halt über 8 Tage und das waren 100 Kilometer. Jetzt muss ich doppelt so viel fahren und so viel Berge. Hat sie mich angeguckt, hat sie gesagt, Mama, denk doch da einfach gar nicht dran. Und es ist wirklich so. Man macht sich viel zu viel Gedanken. Einfach nicht so viel denken. Natürlich schon planen, dass man guckt. Essen ist wichtig, ne, dass man sich ordentlich versorgt, dass man immer darauf hört, okay, ich habe jetzt ein bisschen Hunger, dass man immer ein bisschen Essen dabei hat, dass man genug zu trinken dabei hat, dass man auch guckt, Elektrolyte und solche Sachen, dass man sich wirklich vorher schlau macht, was man genau braucht. Das kann man ja zu Hause schon ein bisschen so ausprobieren oder sich auch in vielen anderen Quellen kann man sich da Informationen holen. Und dann der Rest einfach nicht so viel Gedanken machen, einfach nicht so viel planen. Also ich finde, das Beste ist immer nicht sagen, okay, ja, ich mache das jetzt in so und so viel Stunden oder wie auch immer. Man kann das so ein bisschen abschätzen, aber kein Druck. Und positiv mit Zuversicht losziehen und nicht darüber und vor allen Dingen nicht anfangen, negativ darüber zu denken. Also in dem Moment, wo du sagst, du schaffst es nicht, hast du recht. Dann schaffst du es nicht. Ne?
Das ist jetzt auch das perfekte Schlusswort, Anna. Wir sprechen uns bestimmt wieder, also wir
Ja.
sowieso, aber bestimmt auch noch mal im Podcast, wenn du einen deiner Träume erfüllst, da ist es bestimmt spannend, dann bist du wieder eingeladen. Da hoffe ich, dass ich
Super.
dich noch mal dazu befragen kann. Vielen Dank, dass du da warst. Für alle, die jetzt den Podcast mit Raphael nicht gehört haben, hört da gern noch mal rein. Da haben wir detailliert darüber gesprochen, wie eigentlich der Unfall war aus Raffas Perspektive. Und jetzt haben wir noch mal deine Perspektive gehört, Anna. Es war
Super,
sehr schön,
danke.
mit dir zu sprechen wieder. Danke, dass du da warst.
Danke.